Mit 68,7 Milliarden US-Dollar kann man eine ganze Menge kaufen, aber offensichtlich nicht das Wohlwollen von Kartellbehörden. Diese Erfahrung macht zumindest gerade Microsoft beim Versuch, die Übernahme von Activision Blizzard abzuschließen. Denn dabei gibt es Gegenwind, vor allem von der FTC, der Federal Trade Commission in den Vereinigten Staaten, die Klage gegen den Activision-Deal eingereicht hat. Microsoft gibt sich zuversichtlich, na klar, was sollen sie auch sonst machen, und präsentiert stolz neue Vereinbarungen mit Nintendo, mit Nvidia, mit Valve, wobei Valve eigentlich gar nichts unterzeichnet hat, weil sie sagen, sie brauchen sowas nicht. Aber der Punkt ist, während dieser Kartellstreit noch köchelt, baut Microsoft weiter an einer Zukunft, die noch gar nicht gesichert ist, für die sie aber gerade versuchen, Sony, ihre größten Kritiker, gewissermaßen einzukreisen wie die Römer das gallische Dorf von Asterix. Doch genau wie Asterix will sich Sony nicht beugen und da fragt sich natürlich, wo führt das alles hin? Was wäre, wenn am Ende sogar Call of Duty abgespalten würde, also ausgegliedert aus diesem Zusammenschluss von Microsoft und Activision? Und ganz oben drüber schwebt das Thema, wie offen wird der Spielemarkt der Zukunft überhaupt sein? Ist ausgerechnet Microsoft, das jahrelang kläglich daran gescheitert ist, den PC-Spielemarkt unter seine Kontrolle zu bringen, jetzt der Retter des offenen Marktes? Und wenn ja, warum kommen Redfall und Starfield dann eigentlich nicht für die PlayStation 5? Das bespreche ich nun mit dem einzig wahren Gast, wenn es um Wirtschaftsthemen geht. Er ist Unternehmensberater bei 1789 Innovations und Podcaster bei Corporate Therapy sowie Critical Infinity. Herzlich willkommen, Human Nagafi.
Guten Tag.
Schön, dass du da bist. Wir haben vor über einem Jahr den letzten Podcast aufgenommen zur Microsoft-Übernahme mit dem Thema, dass Microsoft eigentlich noch gar keinen Plan hat, wo sie mit dieser Übernahme hinwollen. Und dieses keinen Plan haben, beziehungsweise leicht hilflos wirken, und nicht nur leicht, hat sich vor kurzem fortgesetzt. Das ist sozusagen der Anlass jetzt, das Thema wieder aufzugreifen, bei einem Event, zu dem uns Microsoft eingeladen hat in Brüssel. Und wenn ich uns sage, da meine ich noch konkreter den lieben Kollegen Peter Bartke, der wäre heute auch gerne dabei gewesen, aber hat sich dann in den Urlaub verkrümelt, in den wohlverdienten, deswegen müssen wir ohne ihn klarkommen. Macht aber nichts, weil er da dazu einen schönen Artikel geschrieben hat für GameStar.de, dass dieses Event eine der absurdesten Begebenheiten war, die er in seiner Karriere als Spielejournalist erlebt hat. Und Peter hat schon viel erlebt. Also das wissen wir auch aus Podcasts hier schon zur Genüge. Aber dieses Event in Brüssel fand statt. Also es war eine Microsoft-Pressekonferenz, zu der wir eingeladen wurden, mit der mit dem Versprechen, dass es dort von Brad Smith, dem President von Microsoft, und natürlich von Phil Spencer, dem Leiter der Gaming-Sparte bei Microsoft, mehr zur Zukunft des Gamings geben wird und Ankündigungen, also große, große, bedeutsame strategische Worte. Denn dieser Pressekonferenz zuvor ging ein Treffen mit der EU-Kommission am 21. Februar 2023, wo auch Vertreter anwesend waren von Valve, von Google, von Electronic Arts, von Nvidia und wo auch Jim Ryan anwesend war, der Präsident von Sony Interactive Entertainment. Also eine große Runde, die mit der EU-Kommission darüber gesprochen hat, ob die Regulierungsbehörden in der Europäischen Union diesem Deal zustimmen sollten oder auch nicht, ne, der Übernahme von Activision Blizzard. So. Und dann saß Peter da in diesem Publikum und alles, was passiert ist, ist, dass Brad Smith, ja, der Präsident von Microsoft, also durchaus ein hochrangiger Mitarbeiter, vor die Presse tritt und nichts groß sagt zu diesem Gespräch mit der EU-Kommission, außer dass er optimistischer sei als noch vor 24 Stunden, dass der Activision-Deal klappt, was eine recht leere Floskel ist. Und was sie dann tatsächlich ankündigen, ist einfach ihre Vereinbarung mit Nvidia, dass sie in Zukunft dafür sorgen wollen, dass man die PC-Spiele von Microsoft auch per GeForce Now streamen kann. Coole Sache, aber das ist dann die große Nachricht an diesem Abend. Phil Spencer ist irgendwie gar nicht da. Der hat sich direkt auf sein Hotelzimmer verkrümelt. Es wird dann in dieser Pressekonferenz noch darauf hingewiesen, dass man auch gerne den anwesenden Nvidia-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weitere Fragen stellen könnte. Aber die haben sich auch verkrümelt und haben das Hotel schon verlassen, bevor diese Pressekonferenz überhaupt vorbei ist. Also ein vollkommen bizarres Ereignis. Und Peter hat dann auch in seinem Artikel geschrieben, Microsoft wirkt irgendwie ratlos. Ne? Also das war so den Eindruck, den er mitgenommen hat von diesem Abend, weil es halt bei dieser Übernahmeschlacht einfach nicht vorangeht. Und jetzt, Human, wichtige Frage an dich. Wir hatten, bevor Peter dann nach Brüssel geflogen wurde auch noch von Microsoft, hatten wir drüber geredet, ob du vielleicht auch hinfahren möchtest. Hat dann aus Zeitgründen nicht geklappt. Wie froh warst du, dass du da nicht vor Ort warst?
Ich weiß nicht. Also ich habe mir den Artikel ja von Peter durchgelesen und ich dachte mir, erstmal super geschrieben. Und ich wäre wahrscheinlich hingegangen und ich wäre wahrscheinlich einfach weggeblendet worden mit meiner Unkenntnis des Journalistentums. Aber ich war auch verwundert, es war irgendwie auch nur 30 Minuten oder so. Ja. Und diese irgendwie wurde vorne so eine Show abgezogen, mit irgendwelche Briefe wurden aus Taschen gezogen und meinte, Sony müsste noch irgendwas unterschreiben. Er wäre jederzeit. Das hört sich schon sehr wirr an, auch wenn ich noch nie hier bei sowas teilgenommen habe.
Ja, es ist vielleicht sehr amerikanisch, ne, so ein bisschen Showmanship zu betreiben in dem Moment. Was sie ja hochgehalten haben oder was der Brad Smith hochgehalten hat, war die Vereinbarung, die sie Sony vorgelegt oder angeboten haben, dass Call of Duty noch für die nächsten 10 Jahre lang auf PlayStation-Konsolen und Plattformen auch mit erscheinen wird. Erst hatten sie 5 Jahre mal angeboten, dann haben sie es auf 10 erhöht, ne? Einfach um Sony den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil Sony sagt, naja, wenn ihr Call of Duty dann auch so plattformexklusiv macht, wie jetzt Starfield und Redfall, also die Bethesda-Spiele, dann hätten wir ein richtig großes Problem, weil Call of Duty einfach so eine singuläre Erscheinung ist, was die Größe dieser Marke angeht. Und Microsoft versucht ihnen da einfach den Wind aus den Segeln zu nehmen, gegenüber den Regulierungsbehörden und den Wettbewerbsbehörden mit dieser Vereinbarung. Aber Sony sagt, ja, aber warum sollen wir das denn unterschreiben? Ne? Also sie weigern sich, das zu unterschreiben. Und ja, dann holt halt Brad Smith diesen Zettel aus der Tasche und sagt, ihr müsst mir nur einen Kugelschreiber geben, ich unterschreibe noch heute. Ja. Klassischer Showman-Trick sozusagen da auf der Bühne.
Ja, ist schon aber ich habe jetzt ein paar Sachen dazu gelesen. Ich wusste, es scheint ja wirklich zentral sehr viel um Call of Duty zu gehen. So im Sinne von, also irgendwie Gerüchte aus dem Deal sollte Call of Duty als eigenes Unternehmen rausgegründet werden und so weiter. Das ist ja schon verrückt. Ich meine, man weiß, Call of Duty ist eine relevantes Ding, aber dass das so krass ist, das habe ich noch nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja, Call of Duty ist tatsächlich, das ist so das Schlüsselargument, auch das Sony anbringt, und das ist ein Zitat, Sony selbst hat gesagt, Call of Duty ist eine eigenständige Spielkategorie. Also es ist einzigartig in dem, was es macht, weil es unter anderem ja auf dieser gesamten Studiostruktur von Activision beruht. Ne? Activision hat, ich weiß nicht, wie viele es inzwischen sind, aber als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, hatten sie 10 Studios, die alleine an dieser Call of Duty-Serie mitgearbeitet haben. Nicht alle exklusiv, ne? Also ein paar vielleicht noch nebenher auch an anderen Projekten und anderen Kooperationen, aber ein riesiges Studio-Netzwerk, ne? Das nur einzahlt auf diese Serie. Und warum? Damit jährlich zum fixen Zeitpunkt, ne, immer so November ungefähr, ein neues Call of Duty erscheinen kann, das dann Geld druckt. Und das ist einzigartig. Das schafft niemand in diesem Umfang, in dieser Stabilität und auch nicht in dieser Beliebtheit. Also auch wenn man sich in die Zahlen nochmal reinguckt, Modern Warfare 2, das letztes Jahr rausgekommen ist und beileibe kein fertiges Spiel war, das haben wir auch schon ausgiebig diskutiert in den GameStar-Podcasts, aber trotzdem war Modern Warfare 2 das am schnellsten verkaufte Spiel der Call of Duty-Seriengeschichte mit 1 Milliarde Dollar Umsatz in nur 10 Tagen. Ja. Ja. Hat es auf Platz 1 der Verkaufscharts geschafft, in den USA noch vor Elden Ring im letzten Jahr. Im Juni 2022 hat Activision verkündet, dass sie mit der ganzen Marke, also der ganzen Serie Call of Duty plus natürlich noch Call of Duty Mobile, also alles, was da dazugehört, sie 30 Milliarden US-Dollar Umsatz schon gemacht haben.
Ja.
Also das ist einfach eine andere Dimension. Und vor allem halt in der Regelmäßigkeit, wie es rauskommt, eine ganz andere Hausnummer als alle anderen Serien, die es gibt.
Dazu muss man natürlich sagen, Modern Warfare 2 ist natürlich der Reboot von dem alten Modern Warfare 2, was natürlich einer der besten Modern Warfares war. Mhm. Also, dass das so, also ich habe das alte Modern Warfare sehr gerne gespielt. Deswegen bin ich direkt dabei, so klar, ne, also das ist eh eine große Marke und dann rebooten sie noch den besten Teil. Aber ich verstehe die Argumentation, das, aber ich akzeptiere vielleicht ja, ein Teil dieser Argumentation nicht. Ich verstehe dieses Singularitätsargument nicht. Mhm. Weil am Ende ist es doch ein Spiel. Es ist Content. Und wenn im nächsten Zyklus viel weniger Leute das Bock haben, oder anders, im nächsten Zyklus schafft ein anderes Spiel Call of Duty zu ersetzen, weil es ist ja so ein Spiel, so, da könnte auch ein anderer kommen, ne, Battlefield hat es verkackt, aber ne, die ganzen Battlefield-Leute gehen jetzt wahrscheinlich, wandern jetzt erstmal auch rüber zu Call of Duty oder wie auch immer, aber dann hat ja Activision eine ziemlich teure Studio-Architektur dort rumliegen, was vielleicht nicht Geld macht.
Oder? Ja, ich glaube aber trotzdem ist Call of Duty am nächsten an planbarem Erfolg, wie man es nur kommen kann in einer Branche, die sich halt morgen auf links krempeln kann, wenn wieder einer ein neues Battle Royale erfindet oder so. Weil vielleicht noch zusammen mit FIFA und Madden, ne, die EA-Sportspiele oder sowas wie NBA 2K auch auf einem gewissen Niveau oder dann natürlich GTA, aber das erscheint nicht so regelmäßig. Aber ja, wenn du wirklich, ne, wenn du quasi guckst, okay, was sind denn die erfolgreichen Spiele gewesen? Naja, okay, Minecraft kam aus dem Nichts. Ne? Ein Fortnite kam auch relativ aus dem Nichts. Ja, es gab vorher schon PlayerUnknown's Battlegrounds und das haben sie dann nachgemacht, aber trotzdem, das war halt kein geplanter Erfolg. Epic ist ja selber überrumpelt worden von sich selbst, dass es dann plötzlich so groß geworden ist. Aber ein Call of Duty ist halt, ne, alleine mit dieser Architektur, die sie dafür aufgebaut haben, ein Ding, wo du sagen kannst, das wird so schnell, also ich, selbst wenn Battlefield sich echt anstrengen würde, würden sie so schnell nicht daran zumindest komplett sägen können. Und dann haben sie ja immer noch die Ressourcen zu sagen, naja, und wenn dann sowas Neues aufkommt wie Battle Royale, ja, dann adaptieren wir das doch mit Call of Duty Warzone und drucken schon wieder Geld. Ja, allein mit den Milliarden, die sie mit Warzone gemacht haben. War das nicht allein schon eine Milliarde im ersten Jahr oder so, als es draußen war? Oder zumindest mit Modern Warfare damals zusammen eine Milliarde umgesetzt ungefähr. Also ich verstehe auf jeden Fall, dass, also das eigentlich ist Call of Duty, zumindest wenn ich jetzt mal so als Publisher denke, wenn ich ans Einkaufen, ne, ans Einkaufen denke, also nicht so an Talentschmieden und Indie-Scouting und hey, wir können hoffen, dass wir vielleicht, ne, so wie Embracer ganz viele kleine Teams haben und da kommt dann sowas raus wie Valheim oder vielleicht ja das nächste Minecraft und wird dann riesig. Aber wenn ich so überlege, okay, was ist riesig? Wo kaufe ich mir eine millionenstarke Community ein, die quasi treu zu diesem Produkt steht und es auch jährlich wieder kauft, beziehungsweise, wenn sie es nicht kaufen, in Free-to-Play spielt in Warzone und Geld für Mikrotransaktionen ausgibt? Ja, hallo, das ist Call of Duty.
Ich verstehe das, absolut. Und natürlich hat Community, Markenbekanntheit, all diese Dinge haben natürlich einen Wert. Aber diese gesamte Call of Duty-Nummer wird ja aktuell im Sinne der Argumentation benutzt. Sollte man hier ein Wettbewerbsverbot machen? Sollte man hier dem Deal nicht zustimmen, weil dadurch Microsoft zu viel Marktmacht bekommt und so weiter? Und vielleicht bin ich, also ich kenne das eher aus einer klassischen Industrie, finde ich eine Sache schwierig und ich versuche das mal daran deutlich zu machen. Mhm. Eine Monopolstellung, das, was ja so ein bisschen ich meine, ist weit weg von Monopolisierung an dieser Stelle, aber die Monopolstellung ist ja normalerweise so definiert, dass dadurch ein Unternehmen so viel Marktmacht bekommen kann, dass es andere Leute vom Wettbewerb ausschließen kann und Konsumenten wenig die Möglichkeit haben zu wechseln. Also bei den Konsumenten hast du so, also bei den Produzenten hast du eine Markteintrittsbarriere, die sehr hoch ist. Ne? Also ich kann nicht so einfach, also bei Call of Duty könnte man die Argumentation noch ziehen und sagen, naja, der Call of Duty-Wettbewerber, der wird es richtig schwer haben, der bräuchte, keine Ahnung, x Millionen Euro, um diese Struktur überhaupt aufzubauen, dass es möglich ist, überhaupt, also den Wettbewerber zu produzieren von Call of Duty. Und die andere Seite wäre, auf der Konsumentenseite ein Lock-in-Effekt. Also ein Lock-in-Effekt ist, dass wenn ich als Konsument irgendwann zu einem Punkt gekommen bin, dass ich ohne das Ding, also das Ding hat mich in sein Ökosystem oder hat mich gefangen in seinem Geschäftsmodell. Also ein klassisches Beispiel aus der größeren Industrie, was immer wieder diskutiert wird, ist zum Beispiel Amazon AWS, ne? Also das Cloud-Service-Dienst von Amazon. Und zum Beispiel Netflix ist dort komplett gelockt in. Also Netflix hat seine gesamte Architektur auf deren Cloud-Dienstleistung. Und Netflix kann nicht einfach wechseln. Und das würde man im Grunde die Elastizität, also die Angebotselastizität der Konsumenten nennen. Also, aber das Ding ist, bei einem Spiel wie Call of Duty ist ja die Elastizität relativ niedrig, also oder hoch. Also man kann relativ leicht wechseln, will ich damit sagen. Also kein Mensch ist gefangen in Call of Duty.
Weiß ich, ob ich das so unterschreiben würde.
Oh Gott.
Weil es gibt schon Leute, ne? Ich meine, klar, dieser Login-Effekt ist natürlich kein so verpflichtender, dass du nicht trotzdem ständig aufhören könntest, ne? Weil du bist nicht verpflichtet, Call of Duty zu spielen.
Ja, oder keine Ahnung.
Du hättest Optionen, ja, in der Theorie. Aber ich glaube, der Effekt ist ähnlich, ja? Also auch wenn Leute, Madden ist ein schönes Beispiel, glaube ich, Madden NFL, weil habe ich mir sagen lassen, ich bin jetzt selber kein Madden-Spieler, beileibe auch kein Football-Experte oder so, aber das letzte Madden ist, glaube ich, wirklich nicht gut. Also es hat auch keine guten Wertungen bekommen. Und trotzdem hat es wieder Verkaufsrekorde gebrochen, weil Leute einfach, ja, gut, ich meine, es gibt natürlich auch keine nennenswerte Konkurrenz wahrscheinlich in dem Bereich, was irgendwie Football-Simulationen angeht auf dem US-Markt. Nichtsdestotrotz, du hast direkt, egal was du ablieferst, diese treue Community, die vielleicht nicht mal groß was anderes spielt. Das ist ja derselbe Effekt, wie wir ihn bei Service Games besprechen oder lange auch schon besprochen haben. Menschen, die Fortnite spielen oder sowas, spielen dann gar nichts anderes mehr. Oder lass es Menschen sein, die Minecraft spielen, oder lass es Menschen sein, die Counter-Strike spielen. Ne? Also dieses Einschießen und Einschwören auf ein einzelnes Spiel, was man dann aber halt auch so intensiv spielt, wie man kann, das ist, glaube ich, auch ein häufigerer Effekt geworden. Ne? Man müsste es nicht, ne? Also klar, das Cloud-Beispiel finde ich ein sehr plakatives, weil was wollen sie denn machen? Ne? Wollen sie jetzt einfach ihre komplette Architektur umziehen in die Microsoft-Cloud?
Genau, würde die einen Haufen Kohle kosten.
Richtig, ja, genau. Also da ist natürlich dieser Effekt einfach stärker und greifbarer. Aber ich glaube, man darf ihn auch im Gaming nicht unterschätzen. Auch wenn das für viele Leute, die auch uns zuhören, oder ich kenne es ja aus der GameStar-Community, viele Leute sagen, Gott, ne? Da ist ja auch dieser Abwehrreflex gleich da. Obwohl ich ehrlich gesagt, ich spiele auch selber gerne so ein Warzone oder sowas.
Oh Gott,
aber
Micha.
Ja, ich verstehe es. Aber ja, wegen mir. Ja, ich bin schuld. Ich bin schuld, dass Sony sagen kann, naja, einfach, dass diese Marke eigentlich der größte Hammer ist, den Microsoft auf jemanden herniederprallen lassen kann, der ihnen nicht genehm wäre. Ja, auch wenn sie jetzt, ne, um dem entgegenzuwirken, ja diese Vereinbarungen schließen. Sie haben mit Nintendo, das muss man sich mal nochmal auf der Zunge zergehen lassen, mit Nintendo eine Vereinbarung geschlossen, dass Call of Duty die nächsten 10 Jahre lang auf den Nintendo-Plattformen laufen wird. Was war das letzte Call of Duty auf einer Nintendo-Plattform? Keins. Es gibt Call of Duty nicht bei Nintendo. Nintendo ist, also abgesehen davon, dass sie vielleicht versuchen, ihr Image auch ein bisschen zu ändern, auch mit den Spielen, die jetzt auf die Switch gekommen sind. Aber Nintendo war immer ein familienfreundliches Unternehmen. Auf deren Konsolen gab's. Gut, vielleicht gab's irgendwann mal eins für ein GameCube. Korrigiert mich da in den Kommentaren. Aber es ist auf jeden Fall lange her. Auf einer Switch gibt's keins. Und man weiß auch gar nicht, wie soll Call of Duty da draufkommen? Wollen sie irgendwie Call of Duty für die Switch portieren? Wollen sie Warzone auf die Switch portieren? Also wie das dann faktisch aussehen soll, weiß keiner. Aber Microsoft schließt natürlich diese Vereinbarung, um zu sagen, Call of Duty ist für uns gar kein Hammer. Wir wollen damit niemanden hauen, ne? Sondern im Gegenteil, wir versorgen alle damit. Und auch an Valve sind sie herangetreten mit dieser Vereinbarung oder der Möglichkeit, halt einen Vertrag zu unterschreiben, dass Call of Duty auch weiter auf Steam erscheinen wird, wo dann Gabe Newell selbst ein Statement veröffentlicht hat, wo er einfach sagt, nee, wir müssen das doch nicht unterschreiben. Hey, Partner vertrauen doch einander und wir finden es schön, dass Microsoft unsere Plattform weiterhin nutzt, aber wir werden Steam auch weiterhin verbessern für alle anderen Partner. Ganz Elder Statesman, der er ist, ne, ist nicht völlig in die PR-Falle gegangen, ne, die Microsoft ihm aufgestellt hat, aber nutzt es natürlich trotzdem, um Steam zu bewerben. Aber nichtsdestotrotz, ne, oder auch die Nvidia-Geschichte, diese Vereinbarung, dass man Microsoft-Spiele halt streamen können wird über GeForce Now, ist alles nur, um zu sagen, wir benutzen diese Marken nicht als Waffe. Und was aber dann alle so misstrauisch macht, ist einfach nur der Umstand, warum benutzt ihr denn dann Bethesda als Waffe? Ne? Weil Starfield nicht auf der PlayStation 5, ich ich sehe den Grund nicht.
Bevor wir zu Starfield rennen und bevor die Kommentare dich auseinandernehmen, Micha, natürlich gab es Call of Duty Modern Warfare auf der Wii und auf der Nintendo DS.
Ah, auf Nintendo DS? Echt?
Und auf dem DS und auf der Wii.
Okay, ich danke schön. Ich nehme alles zurück auf Nintendo DS, das muss ich mir mal anschauen. Das klingt cool, okay.
Ja. Also schau mal, ich würde gerne, wenn es für dich okay ist, noch eine Runde drehen.
Ja.
Und zwar, es gibt für mich einen signifikanten Unterschied zwischen Madden und Call of Duty. Das ist, Madden hat ein Asset, was anderen den Marktzutritt ziemlich signifikant versperrt. Das sind die Marken, oder? Oder die
Lizenzen.
Diese Lizenzen, genau, danke, das meinte ich. Weil ich glaube, bei Lizenzen ist es nochmal was anderes. Weil das ist ein größeres Ökosystem und so weiter. Aber ich weiß nicht, ich frage mich bei Call of Duty, was ist denn das, also außer, dass sie eine Community aufgebaut haben und so weiter. Aber was ist denn, und das ist halt riesig, ich weiß, ne, also ich mache es gerade vielleicht etwas kleiner, als das ist. Aber was ist denn das eine Ding, dass wenn, ich sag mal, in 2 Jahren, also oder in 4 Jahren, einfach das Interesse an Call of Duty so langsam ein bisschen abflaut, ein krasser. Ich meine, wie oft haben wir denn, dass ein neues Spiel kommt und das alte Spiel so einfach obsolet macht? Das passiert doch nicht selten, oder? Ich meine, außer World of Warcraft, also genau, World of Warcraft vielleicht.
Ja, das gehört ja auch dann, ne? Activision Blizzard. aber
warum wird darüber nicht diskutiert?
Ja, ne, das hat seine besten Tage hinter sich so ein bisschen. Ja. Obwohl, ne, jetzt auch wieder ein bisschen aufgeblüht mit Dragonflight. Aber nichtsdestotrotz, ne, ich meine, es ist, ich bin ja selber kein Call of Duty Fan. Ich meine, man könnte jetzt, wenn wir Dimi fragen oder Phil fragen, schon noch mal rauskitzeln, was halt am Gameplay auch besonders ist. Ne? Warum spiele ich denn diese schnellen Multiplayer-Gefechte von einem Call of Duty beispielsweise lieber als die taktischeren Gefechte von einem Counter-Strike? Warum gefällt es mir denn auch unter anderem, was Call of Duty in jeder Neuauflage wieder neu experimentiert mit Multiplayer-Modi, wo man die Hälfte wahrscheinlich komplett in die Tonne kloppen kann von Anfang an, weil sie nicht gut sind oder weil sie nicht ausgereift sind. Aber ne, ich glaube, also wenn ich jetzt aus der, sagen wir mal, ich habe ja jetzt nicht die komplette Außenperspektive, aber so aus der Halbaußenperspektive von jemandem, der sich nicht jedes Jahr ein neues Call of Duty kauft, wenn ich aber denke, was ist denn der Hook? Ist es wirklich diese Verlässlichkeit? Also ich bekomme jedes Jahr ein Spiel, von dem ich weiß, es gibt mir das, was ich jetzt mal grundsätzlich gerne mag, was irgendwie Movement-Gefühl in Multiplayer-Shootern angeht, Waffenhandling angeht, Settings angeht. Also dieses Modern Military Setting, was ein Call of Duty halt hat, ist ausgesprochen beliebt bei vielen Leuten. Und ne, ich meine, Fortnite ist halt Bananenschießen auf Ariana Grande. Irgendwie Minecraft ist nochmal was komplett anderes, ist ja auch kein Shooter. Valorant hat irgendwie so ein Halbcomic, halbrealistischeres Setting oder so. Counter-Strike ist Polizei gegen Räuber und Gendarm quasi. Fun Fact ganz kurz am Rand, bevor ich's vergesse, weil Call of Duty ja auch letztes Jahr zurückgekehrt ist auf Steam, ne? Deswegen ist Gabe Newell jetzt auch so happy über die Partnerschaft wieder, nach 5 Jahren Auszeit dort. Und was macht aber Steam? Ist sehr lustig, wenn man sich die Call of Duty Produktseiten anguckt und unten steht ähnliche Spiele, es ist das allererste Spiel in dieser ähnliche Spielliste, Counter-Strike. Ha! Also sie benutzen es direkt, um ihr eigenes Ding zu bewerben, Valve. Wie clever ist das? So, unabhängig davon, also Call of Duty hat schon signifikante Stärken und die bedienen offenbar genau die Bedürfnisse und die Wünsche einer sehr großen Zielgruppe und sie bedienen sie halt nochmal verlässlich. Ne? War ja auch immer das, was uns der Handel gesagt hat, also als man Spiele noch traditionell im Laden gekauft hat, manche machen es immer noch. Ja? Der Handel hat gesagt, Call of Duty ist für uns mega wertvoll, weil wir wissen, das kommt jedes Jahr zum gleichen Zeitpunkt, also zu einem planbaren Zeitpunkt. Call of Duty wird nicht verschoben, auch wenn es in dem Zustand auf den Markt kommt, wie letztes Jahr Modern Warfare 2, also technisch grottig zum Teil, ja, mit Verbindungsproblemen und Co. Es gibt keine Verschiebung, sondern du weißt genau, im November kommen diese Boxen in die Regale, sie werden sich verkaufen, ne? Es ist ein planbarer Meilenstein oder fast sogar der einzige planbare Meilenstein, den du hast, neben FIFA vielleicht noch, ne, in deinem Verkaufsjahr als Elektronikfachmarkt mit einer Spieleabteilung. Weil bei allem anderen, bei den Rollenspielen, die so kommen, ne, ich meine, muss man sich nur Starfield angucken oder ein Diablo oder sonst was, ist immer die große Gefahr, es verschiebt sich mindestens noch. Ne? Selbst bei Ubisoft, ja, die ja inzwischen auch weg sind von diesem Jahresrhythmus, weil sie es auch nicht in einer hohen Qualität hingekriegt haben. Selbst bei Ubisoft, bei Assassin's Creed, wusstest du immer, ja, also Chancen sind da, dass es auf jeden Fall halt noch mal sich um ein paar Monate verzögert oder dass sie den Termin noch mal anpassen müssen. Bei Call of Duty passiert das nicht. Ja? Noch mal, heißt nicht, dass das alles geniale Spiele sind oder alle komplett fehlerfrei. Aber ich glaube, es ist ein gutes Gefühl, wenn man noch mal diese Serie einfach mag. Und ich weiß, hey, jedes Jahr im November habe ich Geburtstag. Ne? Also nicht ich jetzt persönlich, ich habe Februar Geburtstag, aber ich habe sozusagen Call of Duty Geburtstag. Jedes Jahr wird ein neues Call of Duty für mich geboren, das mir wieder Spaß bereitet, das ein paar Neuerungen bringt, das vielleicht ein paar Sachen bringt, die ich auch wieder nicht mag, was irgendwie Waffenhandling und Co. angeht. Aber jedes Jahr was, auf das ich mich verlässlich freuen kann. Hm. Und das ist viel wert, glaube ich.
Ich verstehe die Argumente. Allerdings, wir wollen jetzt keinen Call of Duty Podcast hier machen, aber schau mal, ich meine, keine Ahnung, irgendwann, es gab ja Menschen, die haben gesagt, Monkey Island 3 war die Speerspitze oder das Beste, was die Adventures gebracht haben, und danach waren Adventures auch nicht mehr so der heiße Scheiß. Also wir merken ja, es gibt ja Trends und es gibt Sachen ändern sich und dann ändern die sich plötzlich und sie ändern, also und oft ist es ja, etwas ist am Peak. Und sozusagen, man kann auch Peak Call of Duty und danach geht's dann bergab und so weiter. Und das ist ja in einer Branche wie Gaming, passiert das ja super schnell.
Ja.
Ne, also es ist ja nicht, also weißt du, wenn wir über die Unreal Engine reden würden, würde ich sagen, okay, das ist ein Infrastrukturding, ne, das ändert sich nicht morgen. Wenn wir über Steam reden, das ist eine Infrastruktur, das ändert sich nicht morgen und so weiter. Also sind halt Sachen, wo ich sage, gut, das sind ja Dinge, das ist ja richtig systemrelevant. Andere sind abhängig davon, dass diese Dinger sozusagen gut sind und funktionieren und so. Oder viele Leute sind davon abhängig. Und bei Call of Duty, so wie wir darüber diskutieren, ne? Ich meine, irgendwann werden sie ja so eine Art Grenze erreichen. Auch so eine Art, irgendwann nimmt ja auch deren Produktivität ab und so weiter. Im Sinne von, man kann ja auch ein Gunplay so und so viel besser machen und Features so und so viel einführen. Und wenn man weiter auf in diesem Effizienzlogik bleibt, schafft man vielleicht die Spiele dann nur noch so und so gut auf den Markt zu bringen. Das merken wir schon, Qualität droppt und so weiter. Und Leute werden das nur bis dahin irgendwann akzeptieren und dann kommt vielleicht das bessere, qualitativ bessere Produkt. Oder, und das ist jetzt sozusagen diese Disruptionstheorie, was ja aus der Ökonomie genau diesen Punkt adressiert, dass diese Platzhirsche immer die Stabilität, die Planbarkeit haben wollen, die Größe suchen, aber genau ja das ihre Achillesferse ist. Und da gibt's ja ganz viele Beispiele, so, also auch von größeren Unternehmen, die allein aus dieser Logik dann gefällt wurden von diesem Disruptor, der es geschafft hat, halt eine bestimmte Sache zu adressieren, dass die Großen einfach aus den Augen verloren haben, weil sie immer nur noch in der inkrementellen Verbesserung waren und damit sich selbst aus dem Markt gedrängt haben. Und so ein bisschen hört sich ja schon Call of Duty so an, aber ich meine, ich will auch keinen Abgesang an Call of Duty machen. Aber hey, bei dem alten Modern Warfare 2 habe ich mal einen 25er Killstreak geschafft. Also ich habe auch eine Historie.
Okay, Respekt. Auf dem Nintendo DS?
Selbstverständlich. Nee, PlayStation 3.
hey, cool, Respekt. Ich gebe dir recht. Also du hast recht, ich glaube, so weit auseinander sind wir gar nicht, denn das war ja einer der wesentlichen Gründe, warum wir auch gesagt haben, oder vielleicht, ne, weiß ich aber einer der wesentlichen, aber einer der Gründe, aus denen wir auch gesagt haben, Microsoft betreibt hier schon Glücksspiel auch in gewissem Sinne mit dieser Übernahme, weil das ist ein unberechenbarer Faktor. Selbst für eine Serie wie Call of Duty kann irgendwann der Punkt kommen, dass sie sich totläuft oder totgelaufen hat, ohne dass man es merkt. Ne? Und spätestens, wenn dann dass Minecraft der Shooter käme, ja, also was auch immer es ist, ja, ein neuer Spielmodus, ein neues, so wie es Battle Royale war oder so wie es jetzt diese Escape-Shooter sind, so Escape from, wie heißt das? Loot-Shooter und so runter von der Karte halt, ne, so wie Hunt Showdown und Co. Also, wenn da das nächste.
Und runter von der Karte.
So würde ich, das wäre für mich jetzt die Genrebezeichnung, weil mir der eigentliche Begriff nicht einfällt.
Runter von der Karte-Spiel.
Die Kommentare werden diesmal sehr voll, aber es ist völlig verdient auch an der Stelle. So, aber ne, wenn der nächste Trend kommt, der wirklich dieses Genre oder vielleicht auch einfach die Action-Fans mega gut anspricht und das umkrempelt, dann kann auch ein Call of Duty sehr jäh enden. Aber ich glaube, was halt alle sehr zuversichtlich macht, ist, bisher ist es nicht passiert. Also, wir reden ja davon, dass es durchaus Trends gab, die Shooter in den letzten Jahren sehr deutlich umgekrempelt haben. Es gab Battle Royale, es gab die Sachen einsammeln und schnell runter von der Karte Shooter. Und was macht aber Call of Duty? Sie haben es bisher geschafft, das zu adaptieren. Vielleicht nicht immer gut, ja, also ich weiß nicht, man kann bei Warzone wahrscheinlich geteilter Meinung sein, ob das jetzt besseres Battle Royale ist als Fortnite oder ob PUBG das einzige Original ist oder was auch immer es da sonst noch alles gibt, aber sie haben es geschafft, nicht nur es zu kopieren, sondern es mega erfolgreich zu kopieren. Und das Gleiche haben sie jetzt versucht bei den bei diesen Loot-Shootern quasi mit DMZ, was ja dieser Anhang ist an Warzone 2, ne, auch da halt irgendwie missionsbasiertes Beute sammeln auf einer Karte und danach evakuieren, ne, um runterzukommen, also wie in den Hand-Showdowns dieser Welt halt auch mehr oder weniger. Auch da, man darf glaube ich auch nicht unterschätzen, was für eine, obwohl es so ein fetter Dampfer ist, ne, der halt sich da durch diese Spielebranche pflügt, was für eine Adaptionskraft die trotzdem irgendwo haben. Kann trotzdem vorbei sein, irgendwann. Ne, am Ende macht dann irgendjemand einen Shooter in Verbindung mit Rollenspielelementen und nennt es Destiny. Und Moment, also ne, weißt du, was ich meine? Aber irgendwann ist vielleicht dann trotzdem irgendwas, was sich so, was da so in den Markt einschlägt, dass es nicht mehr geht. Aber bisher haben sie alles echt gut überstanden mit dem Ding.
Mit der Adaptionsfähigkeit, da triffst du natürlich einen interessanten Punkt. Mhm. Weil das scheint ja da zu sein. Auf der anderen Seite, wenn die schon da so weit sind, dass sie wieder rebooten müssen, um wieder die Leute heiß zu machen, sprich dann vielleicht, aber es hat ja funktioniert letztes Jahr. Aber ich meine, Modern Warfare 3 war ja nicht mehr so toll, glaube ich.
Nee, das war damals schon, glaube ich, nicht mehr so toll. Ja, aber das ist halt, die Frage ist, ich meine, das wird jetzt wirklich langsam ein Call of Duty Podcast.
Ja, ich weiß, wir müssen mal weiter zu Microsoft.
Naja, aber das ist ja wirklich der wesentliche Baustein, weil, was du vorhin gesagt hast, ne, diese Idee, oder ich hatte es in der Einleitung auch erwähnt, diese Idee, Call of Duty ja auszugliedern. Ne? Microsoft schließt sich sozusagen mit Blizzard zusammen und noch ein bisschen vielleicht Rest von Activision, aber Call of Duty und seine Infrastruktur werden ausgegliedert. Das war ja ein Gedanke oder ein Vorschlag der britischen Regulierungsbehörde, dieser Competition and Markets Authority, CMA, die gesagt haben, das könnte ja eine mögliche Lösung sein. Hey, ihr verkauft einfach Call of Duty oder sogar ganz Activision, was mehr oder weniger Call of Duty ist, ne? Vielleicht noch mit bisschen Tony Hawk Remake da oder sonst was, ja, aber halt im Wesentlichen ist ja dieses ganze Studio-Netzwerk, was sie haben, für Call of Duty mit zuständig. Brad Smith hat auch schon gesagt, ne, der Microsoft-Präsident, das ist nicht praktikabel. Schön ausgedrückt für, das würden wir nicht machen, ja, wir sind ja nicht blöd, wir geben noch nicht 68 Milliarden oder 69 Milliarden Dollar aus für eine Firma und dann gliedern wir ihr wertvollstes Gut aus, mehr oder weniger. Ich meine, klar, Blizzard ist auch toll, aber erstens auch nicht mehr das, was es mal war und pflegt seine Marken auch nicht immer vorbildlich, sage ich Overwatch 2. Aber nichtsdestotrotz, die Gretchenfrage, glaube ich, was auch bei dieser Ausgliederungsthese anging, war auch, würde denn ein Spin-Out von Call of Duty oder von Activision, hätte der denn überhaupt, also wäre der lebensfähig, ne, wenn es halt wirklich eine eigene, für sich existierende Firma ist, ne, mit als Studio-Netzwerk, das an diesen Call of Duties arbeitet, an diesen jährlichen Neuauflagen, plus Mobile, plus Warzone, plus vielleicht was noch alles dazukommt in Zukunft unter dieser Marke. Hätte das denn genügend Ressourcen, also auch, ne, was rein Finanzierungsfähigkeiten angeht, ne, weil ich meine, dann steht halt nicht Microsoft dahinter als Konzernmutter oder so, sondern um weiter überleben zu können. Weiß man natürlich jetzt nicht, ne? Aber fand ich auch ein spannender Gedanke.
Mit Call of Duty haben sie auf jeden Fall Cashflow.
Ja, also, stimmt.
Ich glaube, das ein oder andere deutsche Entwicklerstudio würde sich auch über so einen Cashflow wahrscheinlich freuen. Mhm. Also ich glaube schon, also ich meine, dann sind sie natürlich auf einem stärkeren Risiko, ne? Weil das ist eine Einspielunternehmung, ne? Du sagst selber, ja, es gibt das ein oder andere dort drin, aber am Ende ist es schon ziemlich ein Spielunternehmen. Und ich meine, das war auch das, was wir vor einem Jahr diskutiert haben. Was ist eigentlich für Microsoft spannender? Auch wenn wir, also Microsoft im Sinne Game Pass, was ist denn dort spannender? Ist es spannender, Call of Duty und Warzone und Game as a Service da reinzupacken oder die Backkataloge und alles, was bei Blizzard und so weiter drin ist? Also, ich meine, wie gesagt, ich kenne jetzt den einschlägigen Call of Duty Spieler nicht, außer dich natürlich, aber
wer ist denn der mit der Killstreak, ja? Also.
Ja, das ist 10 Jahre her.
Ja, okay.
Ja, aber gefühlt hätte ich gesagt, also es ist natürlich jetzt sehr, da stecke ich natürlich jetzt nicht tief genug drin, aber Blizzard ist natürlich auch super spannend wahrscheinlich für das, was sie da vorhaben.
Ja, aber also was mich bisschen, ich meine, kommt drauf an, welchen Micha du gerade fragst. Wenn du den normalen Micha fragst, der ein Herz hat, dann würde ich sagen, oh mein Gott, ja, also was der Game Pass ja braucht und was er ja auch versucht, sich so als Image zuzulegen, sind die Projekte, die es ohne den Game Pass vielleicht gar nicht gäbe, weil sie einfach zauberhaft, aber klein sind. Ne? Er braucht halt die Pentiments, er braucht vielleicht halt irgendwie eine neue Obsidian-Rollenspiele, er braucht vielleicht ein Fallout New Vegas 2 eines Tages. Ne? Also Dinge, von denen man sagt, die gäbe es ohne den Game Pass nicht. Und Call of Duty gehört nicht dazu. Also keine Frage natürlich. Ne? Also Call of Duty an sich braucht ja den Game Pass nicht.
Aber jetzt bin ich gespannt auf den anderen Micha. Was ist das für ein Typ?
Der andere Micha hat steile und herzlose Thesen über diese Spielebranche. Und ich sage, der Game Pass braucht Service Games. Der Game Pass braucht eigentlich, also nochmal, das ist nicht meine persönliche Meinung, nicht für mich, um Himmels Willen. Bitte, bitte bleibt jetzt kurz mal aus den Kommentaren weg. Das ist nicht für mich das, was ich mir wünsche. Das ist das komplette Gegenteil dessen, was ich mir wünschen würde. Aber Microsoft hat ja jetzt auch nach dem letzten Geschäftsquartal gesagt, das war kein gutes Quartal für uns. Ne? Auch wir rechnen jetzt auch weiter, mindestens noch für das erste Quartal hier des aktuellen Jahres 2023 mit sogar einem Rückgang in der Spielesparte. Also es ist einfach nichts da für uns gerade, dass wir, Microsoft hat keine Spiele rausgebracht. Das nächste große Ding wird jetzt halt, ja, also Redfall auf einem niedrigeren Niveau, da merken wir auch schon bei der GameStar, das ist kein Überfliegerthema. Aber dann natürlich Starfield, das nächste große Rollenspiel von Bethesda, das ist ein Meilenstein, ja. Aber bis das kommt, wird's eher dürftig, ne? Hat Microsoft selbst gesagt, bei seinen Geschäftsberichten. Und was man aber braucht einfach für konstanten Erfolg, und das sehen wir ja auch tausendfach nicht, aber mehr als genug am Markt, ist ein gut laufendes Service-Game. Ne, heißt nicht, dass das irgendwann nicht auch obsolet wird. Ja, auch irgendwie, weiß ich nicht, ein World of Tanks oder selbst ein Counter-Strike und all die anderen, die es gibt, auch die, oder League of Legends und sowas, ne, auch die werden irgendwann ihren Zenit überschritten haben, so sie es denn nicht sogar schon haben. Ne? Aber wenn du so ein Ding hast, wie ich vorhin meinte, wenn du so ein Spiel hast, das Leute immer wieder zu dir zurückbringt, dass sie gerne, wenn sie können, täglich spielen wollen oder vielleicht wenigstens mal wöchentlich reinschnuppern, irgendwie ein paar Panzergefechte schlagen in einem World of Tanks, sich ein paar Mal beleidigen lassen in einem League of Legends, einfach irgendwie vielleicht, selbst wenn es irgendwie, dann probiere ich halt die neuen Ultimate Team-Karten in FIFA aus, ja, um mal richtig in die Abgründe hinabzusteigen, was irgendwie Service-Gamigkeit abgeht. Oh, ich gehe mal ins Casino von NBA 2K. So, jetzt ist es ganz schlimm. Aber einfach diese so ein Spiel zu haben, was einfach auch natürlich immer geupdatet wird, ne, wo du halt immer was Neues hast, wo du in Fortnite, ne, ständig irgendwie Patches, Seasons, wieder neue Sachen ausprobieren kannst, kleine Gameplay-Sachen, die sich ändern. Also was die Leute immer wieder zurückzieht, das wäre für ein Abo-Angebot tausendmal stärker, als sie mit neuen Spielen oder Singleplayer-Spielen insbesondere oder sagen wir mal abgeschlosseneren Erfahrungen auch immer wieder neu überzeugen zu müssen. Deswegen ist Microsoft, glaube ich, auch sehr traurig darüber, dass sie Halo nicht hingekriegt haben. Wenn ich dem Kollegen Halley zuhöre, was er so von den Season Passes oder Battle Passes oder von dem, was halt bei Halo gerade so passiert, was er davon hält, das haben wir auch im Podcast schon ausgewalzt. Also Microsoft selber ist nicht in der Lage, so ein, oder war es zumindest bisher nicht, so ein Service-Game auf die Beine zu stellen. Und das ist auch nicht leicht. Also auch Amazon ist ja mit New World sagen wir mal, gehumpelt, ja, mehr oder weniger. Also problematisch diese Entwicklung war. Und ich rede schon wie Yoda, problematisch die Entwicklung war von New World. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Die konzeptionellen Änderungen. Es ist rausgekommen in einem Zustand, wo man, also oder mit einem Gameplay, wo man gesagt hat, pff, das trägt nicht lange. Ja, sie arbeiten dran, aber irgendwie so das große Ding ist es nicht. Klar, Amazon hat noch andere Projekte dann irgendwie, beispielsweise in Lost Ark, was dann erfolgreicher gestartet ist. Aber man kann nicht einfach, und selbst mit erfahrenen Leuten, ne, die Amazon Game Studios haben ja auch erfahrene Leute sich geholt, man kann sich nicht einfach hinsetzen und sagen, jetzt mal ein fett erfolgreiches Service-Game. Ja, aber nochmal, ich glaube, der Game Pass würde massiv, massiv davon profitieren, eines zu haben, wenn ich halt dann auch in diesem Game Pass noch zusätzlich für dieses Service-Game Vorteile kriege. Also könntest du ja zum Beispiel bei einem Call of Duty sagen, wenn du, oder bei einem Warzone oder so, wenn du Game Pass Besitzer bist, dann bekommst du halt alle neuen Kosmetikpakete mit dazu. Ne? Oder ich weiß nicht, was Leute cool finden an Kosmetik. Mich macht es überhaupt nicht an, aber scheinbar funktioniert es ja in irgendeiner Form. Ne? Aber auf jeden Fall, dass ich halt das Gefühl habe, hey, hier kriege ich was Wertvolles für mich in einem Spiel, was ich regelmäßig spiele. Das ist doch was viel Tolleres oder was viel Stärkeres als, ja, in einem halben Jahr kommt in diesem Game Pass ein neues Rollenspiel, auf das ich hart Bock habe, aber bis dahin brauche ich doch den Game Pass nicht. Ja?
Ich verstehe deinen Punkt und ich würde mal sagen, die Bewerbung zum Head of Gaming bei Microsoft, die kannst du ja schon mal vorbereiten.
Ja, Phil, zieh dich warm an.
Ich möchte nur einwerfen, es ist mal spannend, dass sie uns mal so ein bisschen hier These-Antithese-Diskurse hier führen, aber wenn ich auf das Netflix-Modell verweise, und ich weiß, Netflix ist, Gaming ist nicht Filme,
ja,
aber Netflix, es gibt ja dieses sehr spannendes, ich hatte es mal in irgendeinem Podcast mal erwähnt, wie Netflix funktioniert, das hat mal eine Wissenschaftlerin ganz spannend aufgearbeitet, dass sie gesagt hat, dass diese großen Blockbuster nicht das treibende Element sind für Netflix, sondern eigentlich diese, also Netflix ist super gut, sehr, sehr krasse, auf datenbasierte, sehr, sehr genau uns in Kategorien zu bringen und so Gefühle, über Gefühle uns zu mappen. Und dass dann sie gemerkt haben, dass ganz bestimmte Serien, die ganz wenige Leute gucken, aber innerhalb dieser kleinen Gruppe ist dieser Film oder dieser Serie, hält sie im Abo, weil ihnen das voll wichtig ist, dass sie sich regelmäßig angucken, was auch immer. Oder, und halt ähnliche Sachen mit diesen Gefühlen innerhalb dieser Kategorie produzieren. Dass zum Beispiel, das fand ich ganz spannend, dass so eine Serie, die ja so die erfolgreichste Serie aller Zeiten, das war doch Squid Games, ist für Netflix nicht strategisch relevanter als so ein Ding, was eine ganz krasse Nische anguckt, aber dafür diese Nische sehr lange im Abo bleibt. Aber das gilt natürlich, also bei Gaming ist das natürlich anders, weil du bei Gaming, also natürlich ist vielleicht ein bisschen kurz gegriffen, bei Serien hast du natürlich auch, ne, Serien, halt neue Staffeln und so weiter, aber ein Service-Game hat natürlich gewisse Mechaniken, die ja dann Leute auch drin halten würden. Von daher.
Ja, nicht nur Mechaniken, also die Analogie ist halt schwierig einfach zu diesem Filmbereich oder zu dem Serienbereich, weil eigentlich ist ein Service-Game ja eine Serie, die permanent weitergeht. Ne? Ja, als würde jetzt die ganze Zeit bei Paramount Plus Star Trek Strange New Worlds weitergehen. Aha, also da muss ich ehrlich offen sagen, das ist keine Werbung jetzt, aber ich würde es kaufen. Ja, ich fand es wirklich bis jetzt gut. Ich meine, Star Trek kann man immer sehr schnell versauen einfach, aber bis jetzt fand ich es wirklich gut. Ich würde es gerne direkt, wenn Staffel 1 vorbei ist, würde ich es gerne direkt weiterschauen. Auch jetzt eine blöde Analogie, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also dieses Service-Game gibt dir einfach, gibt dir permanent an, fortdauernd und sich ständig auch immer im Detail zumindest erneuernd, ja, das, was du gerne haben möchtest. Und ich meine, das ist ja, wir haben ja in der Folge über Abos schon drüber gesprochen, dieses Problem, dass Leute ja auch beispielsweise aus einem Netflix-Abo oder aus einem Paramount oder Amazon Prime oder was es alles gibt, Abo rausgehen, sobald sie eine, oder Disney Plus, ja, sobald der Mandalorian abgelaufen ist, sobald sie eine Serie fertig geschaut haben, das ist ja für die auch durchaus ein substanzielles, was sie ja versuchen zu lindern mit Gaming. Ja, so kommen ja dann solche komischen Deals zusammen, wie das Into the Breach plötzlich ein im Netflix-Abo exklusiv erhältliches Mobile-Game ist. Ja, und ja, was uns alles in Zukunft da noch erwarten wird.
Oder Oxenfree, das habe ich letztens App Store gesehen, auf dem iPad, und dann war es kostenlos. Und ich so, voll geil, ich konnte das auf dem iPad spielen, weil ich Netflix-Account habe.
Echt? Aber Oxenfree ist super, super Spiel.
Ja, war voll toll.
Großartig. Genau.
Und, aber, du hast recht, die Logik von Service Game ist ja natürlich genau das, ne, die Leute drin zu halten. Und das, der Vergleich da mit Filmen und Serien hinkt da, weil insbesondere jetzt ja auch mit Call of Duty und diesen ganzen Service-Logiken ist es ja nicht nur so, dass ich einmal im Jahr kaufe und dann, oder dann spiele ich das eine Weile und dann nach 3 Monaten spiele ich wieder was anderes, sondern das hält mich ja auch schon. Eigentlich schaffen sich ja, dass die Leute durchgängig auch im Spiel bleiben.
Ja, und ich würde auch sagen, das ist die eigentliche Strategie von Microsoft. Also selbst wenn sie nach außen und auch durchaus erfolgreich und mit schönen Spielen, die dabei rauskommen, aber das promoten, was sich Micha, der eigentliche, der echte Micha, der jetzt auch gerade spricht, ja, ihr müsst die zwei Michas unterscheiden lernen jetzt hier im Podcast.
Evil Micha und Micha.
Ja, gut, was sich gut Micha wünscht, nämlich halt diese Kleinodien produzieren zu lassen oder auch zu finanzieren und halt so ein bisschen der mit dem Game Pass der Mäzen zu sein, auch für Indies, ja, was ja eine große, große Chance auch sein kann. Klar, kann auch negative Seiten haben, wenn du halt Gatekeeper wirst und dann vielleicht auch Leute einfach aussperrst aus deiner erfolgreichen Plattform und die nirgendwo anders hingehen können, ne, und dann schmelzen sie zusammen, die Indie-Teams, und irgendwann gibt's gar keine mehr oder so. Aber dieser Teil der Microsoft-Strategie ist, glaube ich, auch ganz zentral Teil ihrer PR-Strategie, während das, was sie sich eigentlich wünschen, hauptsächlich für Stabilität und weiteres Wachstum in ihrem Game Pass eher diese Service-Game-Richtung ist. Aber nochmal, können sie nicht. Ja, da sind sie nicht gut drin. Auch Age of Empires, ne? Ich meine, alles viel diskutierte Themen. Wie lange mussten wir warten auf die ersten Patches und dann auf die Add-on-Ankündigung oder DLC oder was auch immer? Also ewig, es kann doch nicht sein. Ja? Und gleiches bei Forza Horizon, wo dann irgendwie der Hot Wheels DLC allein schon recht lang gedauert hat, obwohl er recht beliebt zu sein scheint, zumindest bei unserer Wahl zu den besten Spielen 2022. Aber nichtsdestotrotz, ne, also all die Dimmi-Spiele, wo er sich immer drüber aufregt, wie Microsoft diese ganzen Service-Games in den Sand setzen kann, all das ist eigentlich etwas, was sie, glaube ich, also ne, nochmal, nicht was ich möchte, sondern was sie gerne besser können würden. Und wenn sie jetzt aber, ne, auch durch die Übernahme, könnten sie sich ja Spiele in dieses Portfolio holen, die diesen Service-Game-Charakter viel besser lieben. Also nicht nur eben Call of Duty Warzone eh als Free-to-Play-Spiel, sondern halt auch die Call of Duty-Serie als jährlich neu erscheinendes Ding, ne? Also quasi als jährliches Service-Game mit Content-Patches und Seasons noch dazwischen, die halt noch mal ein paar Sachen dann immer wieder bringen. Sie hätten World of Warcraft, ne? Auch weiterhin als laufendes und nicht mehr so beliebtes wie früher, aber immer noch beliebtes Online-Rollenspiel. Sie hätten Overwatch, was auch seine besten Tage hinter sich hat, aber hey, vielleicht kommt halt irgendwann noch der PvE-Teil für Overwatch 2 und dann ist es noch mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit da. Immerhin muss man sagen, ne, auch letztes Jahr dann die Wiederbelebung, nachdem ewig nichts passiert ist mit Overwatch 2, hat ihn ja auch noch mal Leute auf die Server gespült. Also gewisse Kraft hat Blizzard noch. Und hey, Diablo 4, ja, also wenn irgendwas Service-Game ist, was Leute lange drin hält und hoffentlich nicht zu Tode monetarisiert wird, vielen Dank, dann doch ein neues Diablo. Also eigentlich kaufen sie sich hier eine Firma, ja, die hat auch noch irgendwie halt noch mal die Tony Hawks-Geschichten und Warcraft 3 Reforged. Aber sie kaufen, und King, ne, darf man auch nicht vergessen, gut, wie sich King dann mit dem Game Pass verhalten würde, dann kriegst du halt irgendwie Candy Crush Geld oder whatever. Also, aber auch, ne, also ja auch, lebt ja auch von Service. Also, was sie eigentlich zu übernehmen versuchen, ist ja wirklich ein Service-Game, ja, Gigant, mehr oder weniger. Das hat wirklich strategisch gesehen, hätte das für den Game Pass echt enorme Vorteile, wenn sie das damit halt irgendwie verknüpft kriegen würden. Klar kannst du halt immer noch sagen, ja, aber im Moment muss ich dann für ein World of Warcraft-Abo in Zukunft nicht mehr bezahlen, wenn ich den Game Pass habe. Wäre das nicht ein bisschen zu krass? Ja, oder gibt es dann für mich nur einen exklusiven Game Pass-Hut in World of Warcraft? Oder ey, ich habe keine Ahnung, wie man das ausgestalten würde dann am Ende. Aber ja. ne, Leute würden halt dadurch drinbleiben, einfach in dem Ding. Und je mehr Leute du drin hast, desto mehr größer wird ja deine Strahlkraft, desto besser wird die Mundpropaganda, desto bessere Basis hast du einfach, auf der du aufsetzen kannst. Das, also ich kann nicht in Phil Spencer reinschauen. Vielleicht will ich es auch gar nicht, aber also ich würde wetten, dass die das genauso sehen.
Wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass die World of Warcraft einfach rauslassen.
Kann auch sein.
Und als eigenständiges Ding laufen lassen.
Ja, kann auch sein. Oder zumindest die, also die Option definitiv. Das wollen sie aber ja eh. Ne? Also wenn ich meine, du kannst ja sagen, du musst ja kein Game Pass haben. Ne? Auch für Call of Duty in Zukunft. Deswegen ist ja auch diese Multiplattform-Strategie, ich glaube, das ist ja kein Trick, dass die Sony sagen, ja, na klar, läuft dann Call of Duty weiter auf eurer Plattform. Natürlich läuft es auf Steam. Ja. Natürlich bringen wir es auf die, was auch immer Nintendo gerade für eine Konsole hat. Die Switch ist ja schon relativ weit fortgeschritten, sagen wir mal, in ihrem Lebenszyklus. Aber ja, dann kommt halt Call of Duty auch noch auf alles, wo es läuft. Also komplett, erstens, natürlich, damit verdienen sie ja auch Geld. Ja, ist ja nicht so, dass dann irgendwie dass das für sie dann wertlos wäre, nur weil das auf Switch ist oder auf einer Playstation. Ja. Aber sie können halt immer und natürlich auch im Spiel selber bewerben und sagen, ja, aber guck mal, wenn du den Game Pass hättest, dann hättest du das jetzt ja auch mit dabei. Ne?
Ja, das ist, also man muss überlegen, wenn die Call of Duty, also Call of Duty ist erfolgreich, weil es so viele Leute spielen und dann schneidet man einen Kanal weg, wie zum Beispiel PlayStation, dann würde wahrscheinlich Call of Duty etwas weniger Umsatz machen. Die Frage ist halt, würde das alles kompensiert werden? Aber ich glaube, da werden sie wahrscheinlich erstmal smart fahren. Also, smart fahren und zumindest, was ich jetzt so ein bisschen gerüchteweise gelesen habe, aus EU und China, wird ja wohl jetzt auch nicht verlangt, dass das getrennt werden sollte. Die ersten Dinge, Gerüchte waren heute, glaube ich, so in dieser Richtung.
Ja, ich glaube, das würde auch, also ich glaube, da würde auch dann, ich glaube, dann schmilzt Microsoft auch einfach, wenn man das von ihnen verlangen würde. Also das würde auch einfach, glaube ich, es wird keinen Sinn ergeben. Komplett.
Ja, wäre auch ziemlich schwer, wenn die, also.
Ja.
Und ich habe da, und eine Sache, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding deswegen kippt, weil ich glaube, die Volatilität ist einfach noch zu hoch. Mhm. Und am Ende im Bereich der Konsolen ist PlayStation stärker. Aber eine Sache, wo wahrscheinlich auch einfach Microsoft Sorge hat, ist, wir dürfen nicht vergessen, das ist ein ziemlich großer Deal. Ich meine, das war ja damals der größte Tech-Deal in der Geschichte. Mhm. Und das ist einfach also dann sind natürlich auch plötzlich Regulierungsbehörden erstmal wachsam wahrscheinlich, ne? Größter Tech-Deal, da müssen wir besonders vorsichtig sein. Ne? Das bewegen wir uns auch in Bereichen, wo vielleicht Expertise neu ist, im Gaming, auf dem Level, das gab's auch noch nicht. Da kann man wahrscheinlich auch mal ein bisschen paniken, wenn dann plötzlich die Behörden ein bisschen mehr Druck machen, als man das vielleicht sonst gewöhnt ist.
Ja, definitiv, ja klar. Also ich glaube auch die Erwartung, dass dieser Deal einfach so irgendwie widerspruchslos oder halt oder widerstandslos irgendwie so durchplätschert. Ja, also ich glaube, das wäre naiv gewesen, ja. Aber ich glaube, sie haben nicht damit gerechnet, wie hartnäckig einfach dieser Widerstand ist, insbesondere von Sony. Ich meine, dazu kommen ja noch andere Ebenen oder auch Berichte, die wir auch nur gelesen haben tatsächlich, also wo wir jetzt keine eigenen Einblicke hätten oder so. Aber es gab auf Bloomberg beispielsweise auch Berichte über die FTC, über die Federal Trade Commission in den USA, also die Regulierungsbehörde dort in den Vereinigten Staaten, dass einerseits die Chefin der FTC, die Lina Khan, auch diesen riesigen Deal insbesondere nutzen will, um vielleicht sich als Person zu profilieren, aber das würde ich nicht mal glauben, sondern um etwas voranzutreiben und sichtbarer zu machen, wo man ja Behörden lange Zeit Nachlässigkeit vorwerfen musste, nämlich Tech-Regulierung. Also ne, insgesamt diese, wie gehen wir eigentlich hier mit Tech-Konzernen um? Wir haben in den letzten Jahren ja ganz viele Fälle und immer mehr, wo Regierungsbehörden plötzlich aufgefallen ist, so, warte mal, diese die App Ökosysteme auf Apple-Telefonen, wie geschlossen sind die denn eigentlich? Also wie herrscht denn da eigentlich freier Wettbewerb? Sollte sich das nicht vielleicht mal eine Regulierungsbehörde anschauen? Ja, haben sie dann gemacht. Ja, aber natürlich viel zu spät, nachdem diese Ökosysteme überhaupt erst entstanden sind. Ja, jetzt werden langsam Regeln aufgestellt und diese Furcht oder zumindest dieser Trend zur Tech-Regulierung, selbst in China, ja, in unserem China-Podcast haben wir da auch schon drüber gesprochen, wie halt dort auch inzwischen mehr Misstrauen entsteht gegenüber den großen Konzernen. Da allerdings vielleicht noch aus einem anderen Blickwinkel, weil einfach das autoritäre Regime in China sich auch ungern einen großen Konzern als Konkurrenten im eigenen Land zulassen möchte, ja, sondern die Regierung trifft die Entscheidung und nicht irgendwie Alibaba oder sowas. Also das kommt noch vielleicht dazu. Aber ja, jetzt einfach zu gucken, wie sehr nutzen denn diese riesigen Konzerne mit ihren Plattformen, auf denen sie Millionen oder gar Milliarden, hallo Facebook, Menschen irgendwie versammelt haben, wie nutzen die denn diese Plattformen? Was passiert denn da? Auch an Kommunikation. Also was wird da gestattet, was wird nicht gestattet? Wie kann da Wettbewerb herrschen? Wie herrscht Sichtbarkeit und sowas für einzelne Stores oder auch Meinungen und sowas? Und Microsoft selber hat letztes Jahr im Februar, wenn ich mich recht erinnere, einen Blogbeitrag veröffentlicht von Brad Smith. Höchstpersönlich, ja, Brad Smith, Peter Bartkes, bestem Freund aus Brüssel. Der gesagt hat, Tech-Regulierung ist eines der wichtigsten Themen aktuell überhaupt. Wenn man im Microsoft-Vorstand sitzt. Jetzt nicht für mich, aber halt, also für die ganze Tech-Branche. Und was sie machen wollen, ist Regulierung nicht bekämpfen, sondern proaktiv umsetzen. Also sie wollen halt nicht von Gericht zu Gericht ziehen und am Ende doch verlieren, weil die Gesetze einfach gemacht sind, sondern sie wollen halt, deswegen wollen sie offene Stores und ihre Stores, die sie ja auch, ich hab's vorhin schon gesagt, die sie ja versucht haben auch schon zu verschließen und exklusiver zu machen und die Kontrolle zu steigern. Ich weiß noch, ich war auf der GDC in San Francisco, auf dieser Entwicklermesse, und da haben sie UWP vorgestellt, UWP, die Universal Windows Platform, was im Prinzip eine Entwicklungsumgebung und Entwicklungsplattform ist für Games, aber Games, die dann, wenn man diese Plattform standardmäßig nutzt, nur im Windows Store erscheinen können. Also sie sagen sozusagen, hier sind die neuen Tools, mit denen man super easy Spiele für Windows entwickeln kann, wenn ihr sie im Windows Store veröffentlicht, um ihren eigenen Store zu pushen. Hat sich natürlich Tim Sweeney von Epic damals furchtbar drüber aufgeregt. Das haben sie dann noch abgeschwächt. Also inzwischen kann der Windows Store ja ganz normal Win32-Anwendungen einfach aufnehmen, also ganz, ganz normale Spiele halt auch einfach. Aber sie haben schon versucht, diesen Markt mehr zu kontrollieren. Und jetzt gehen sie halt aufgrund dieses Regulierungsdrucks in die andere Richtung. Und jetzt, Entschuldigung für den langen Exkurs, wieder zurück zur FTC. Es kann halt sein, dass die FTC jetzt auch diese größte Tech-Übernahme aller Zeiten als Aufhänger benutzt, um erstens zu sagen, wir haben hier die Kontrolle. Ja, also, hey, Freunde, es gibt noch eine Wettbewerbsbehörde. Ihr könnt nicht machen, was ihr wollt. Und zweitens, und das beruht ebenfalls auf Berichten, die es schon gab, auch beispielsweise der Europäischen Kommission zu sagen, wir reden hier über die Fusion zweier amerikanischer Unternehmen. Ja? Mhm. Ihr Europäer habt hier nicht das erste Wort und auch nicht das letzte. Ist ein bisschen auch Eitelkeiten dann vielleicht oder auch natürlich was Märkte angeht und so. Aber auch da gab es schon den Bericht, dass die FTC sozusagen die EU-Kommission unter Druck setzt, keine Gespräche zuzulassen. Erstmal mit Microsoft hat die EU-Kommission jetzt trotzdem gemacht. Ja, weiß nicht, wie die FTC das irgendwie sieht. Aber einfach zu sagen, okay, wir sind hier die First Line of Defense. Ne? Wir, die FTC, wir haben hier die Zügel in der Hand. Und das ist, also ich glaube, das ist eine ganz gute Erklärung dafür, dass sie auch nachdem sie ja dem Bethesda-Deal zugestimmt haben, klar, der natürlich auch auf einem niedrigen Niveau war und verschiedene andere Übernahmen hier zugelassen haben, dass sie jetzt bei diesem Niveau sagen, stopp, wir wollen uns das zumindest mal ganz genau anschauen. Und Sony ist dann ein nützlicher Helfer dabei.
Ja, da gibt es auch Berichte, dass Sony da sehr stark lobbyiert gegen den Deal.
Ja, das ist verrückt. Also ich liebe es, ist ganz fun, es, man muss Microsoft hat auf diesen Sony-Widerspruch hin ja bei Regulierungsbehörden, bei der FTC einen 10-seitigen Katalog von Argumenten vorgelegt, warum Sonys Widersprüche abzulehnen sind. Und es ist großartig. Also Sony hat halt gesagt, ne, wir haben es vorhin schon unter anderem schon erwähnt, ne, einerseits Call of Duty ist halt einfach ein so singuläres Spiel, dass es ein großer Wettbewerbsvorteil wäre. Sie fürchten halt einfach eine Verschlechterung des Marktumfeldes. Sie fürchten eine Erhöhung der Preise und so. Alles, was halt nun mal passiert, wenn jemand so eine monopolistische Stellung hätte. Und das solle verhindert werden. Und Microsoft hat jetzt in dieser 10-seitigen Argumentation, haben sie halt gesagt, ja, sie sehen sich jetzt als Opfer einer Kampagne von Sony wegen eines einzigen Spiels, ja, wegen Call of Duty. Aber Sony weigert sich, Dokumente darüber zu veröffentlichen, was Call of Duty überhaupt für eine finanzielle Bedeutung hat für das Unternehmen. Plus, sie heben natürlich hervor, sie haben doch die Vereinbarung angeboten, dass Call of Duty 10 Jahre lang exklusiv, auch auf der PlayStation erscheinen könnte. Aber Sony lehnt sie ab. Sony selbst weigert sich, Exklusivvereinbarungen offen zu legen, die verhindern, dass Spiele im Game Pass laufen. Was ein Vorwurf ist, den Microsoft erhebt gegen Sony, dass es Publishing-Verträge gibt. Ich muss dazu sagen, Publishing-Verträge sind echt, glaube ich, eine Wissenschaft. Ich glaube, wir müssen mal irgendjemanden hier einladen, der uns erzählt, wie ein Publishing-Vertrag funktioniert. Weil das ist, ich glaube, man wird verrückt, wenn man einen Publishing-Vertrag liest, ohne 3 Anwälte um sich rum. So, aber scheinbar hat Sony Verträge aufgesetzt mit Entwicklerteams oder Publishern, dass sie Spiele nur dann in ihr Angebot aufnehmen oder beziehungsweise Zusatzzahlungen leisten, wenn diese Spiele nicht im Game Pass mit aufgenommen werden können. Ne? Also wenn quasi diese Spiele nicht in den Game Pass kommen, kriegst du mehr Geld von Sony und mehr Wohlwollen von Sony. Ich kenne die Verträge selber nicht, ne? Also nicht, dass ich da mal in einen reingeschaut hätte. Kann auch eine ganz normale Klausel sein, dass Sony selber sagt, naja, vielleicht wollen wir uns einfach in dem Fall die Option sichern, dass die Spiele zumindest später auf PlayStation Plus oder sogar im Streaming bei PlayStation Now, was ja jetzt auch ein Teil ist von PlayStation Plus, laufen können. Und das wäre natürlich blöd, wenn sie dann im Game Pass sind, weil dann ist ja unser Vorteil weg. Nichtsdestotrotz, Microsoft wirft ihnen das halt vor und das sollen sie offenlegen. Sie sollen ihre eigenen Pläne für Cloud-Streaming doch gefälligst mal offenlegen, weil Sony ist ja jetzt auch nach der Gaikai-Übernahme in dem Bereich tätig, ja? Auch mit PlayStation Now und dem Backkatalog, den man da spielen kann, auch auf PC, also durchaus indirekter Konkurrenz zu Microsoft.
Aber nicht so ein attraktives Modell.
Das PlayStation Plus?
Genau.
Ja, weil es halt einfach die aktuellen Spiele nicht umfasst, ne? Das ist halt,
genau,
also, ja.
Genau, es sind die aktuellen Spiele nicht dabei, auch der Backkatalog ist ja jetzt, muss man nicht da, es hat auch komische Pricing-Tiers,
ja.
Dass man bestimmte Spiele ab bestimmten Tiers bekommt und so weiter. Ich meine, bei X, ich glaube, das macht ja Microsoft deutlich besser. Es ist ein sehr klar strukturiertes Modell. Das zahlst du auf dem PC, das zahlst du auf der Konsole und das zahlst du, wenn du beide zusammen haben willst. Genau, aber man könnte auch gerade sagen, gefühlt hat Sony das für sich noch nicht so ganz rausgeklüngelt, aber die machen auf jeden Fall die Schritte dahin.
Ja.
Das stimmt schon.
Definitiv. Ich mag es einfach, diese gerichtlichen Dokumente jetzt für diese, das sind ja nicht mal gerichtlich.
Ne?
Ja, diese Schlammschlacht. Das ist wie bei Epic gegen Apple, wo ja auch viele coole Sachen rausgekommen sind, unter anderem diese Informationen über diese Exklusivvereinbarungen, diese angeblichen von Sony für Spiele, die nicht im Game Pass laufen sollen. Das war ein Detail aus einem vertraulichen Dokument aus diesem Epic versus Apple Rechtsstreit. Absolut absurd. Jetzt gab's schon, kurz bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, wahrscheinlich nachdem wir ihn aufgenommen haben, gibt's noch mal 20 Sachen, die sich wieder ändern. Aber gab's immerhin die Entscheidung von einem FTC-Verwaltungsrichter, vom leitenden Verwaltungsrichter der Federal Trade Commission, der entschieden hat, dass Sony tatsächlich Einblick zu gewähren hat in Dokumente. Also, ne, die müssen das vorlegen, um ihren eigenen Antrag zu begründen und auch Microsoft vorlegen. Microsoft hat gefordert, das auf 11 Jahre rückwirkend sehen zu wollen. Also Sony hätte dann auf elf Jahre belegen müssen, wie die finanzielle Bedeutung von Call of Duty ist und so weiter. Da hat die FTC jetzt gesagt, nee, also ne, wir müssen jetzt ja nicht völlig durchdrehen hier, aber zumindest bis zum 1. Januar 2019 rückwirkend muss das vorgelegt werden, einfach für das Verfahren. Es ist wundervoll, dass Microsoft außerdem die interne Leistungsbewertung von Jim Ryan haben wollte, dem Präsidenten von Sony Online, von Sony Interactive Entertainment. Wo du denkst, okay, das ist, oh, also, das ist doch jetzt ein persönlicher Seitenhieb, oder?
Ne? Also, gib die Mitarbeiterbeurteilung hätte ich gerne und seine Zeugnisse.
Ja. Also, ich verstehe den Gedanken natürlich, dass man sagt, nur weil ihr vielleicht strategisch was verschlafen habt, sollen wir jetzt unseren Deal absagen. Ne, so kann man es ja dann als Anwalt vielleicht hindrehen. Und dass man dann sagen kann, weil Jim Ryan strategische Fehler gemacht hat, keine bei der Gaikai-Übernahme oder sonst was, oder bei dem Fokus auf VR mit PlayStation VR oder so, das war auch noch eines der Sachen, wo sie mehr wissen wollten. Nur deshalb dürfen wir jetzt unseren Deal nicht durchziehen. Dabei hättet ihr alles schon irgendwie vor Jahren selber machen können. Aber da hat die FTC auch gesagt, nee, also das hat mit dem Verfahren hier nichts zu tun. Aber sie haben auch beispielsweise Sony jetzt noch mal untersagt, ein zusätzliches Antwortschreiben darauf noch mal zu verfassen, um ihren eigenen Antrag auch noch mal zu unterstützen. Das Antwortschreiben lag irgendwie diesem Richter schon vor. Aber er hat gesagt, da steht nichts drin, was ihr nicht eh schon hättet sagen können. Ja, nur weil es euch jetzt einfällt, ist es kein Grund, es in das Verfahren einzubringen. Also auch ein kleiner Rückschlag in dem Fall wieder für Sony. Aber es ist sehr offen einfach, wie dieses Hin und Her am Ende ausgehen wird. Ne? Und ich glaube nicht, dass Microsoft die Hoffnung hatte, dass sie nach diesem Treffen mit der EU-Kommission in Brüssel, wo Peter dann saß, dass sie da verkünden können, wir haben den Durchbruch geschafft. Also, weil dafür ist erstens zu viel in anderen Ländern noch irgendwie zu klären. Also nicht nur in den USA, sondern in Großbritannien. Ne, die CMA, die vorgeschlagen hat, Call of Duty rauszulösen, entscheidet ja auch eigenständig. Jetzt auch, wo Großbritannien nicht mehr zur EU gehört. Also, was hätten sie denn da groß jetzt ankündigen können nach einem Treffen mit der EU-Kommission? Aber was sie halt getan haben, ist wieder ein Signal zu senden an die FTC, zu sagen, ihr könnt uns nicht davon abhalten, mit der Europäischen Union zu sprechen, ne? Und hier unsere eigene Argumentation vorzubringen. Ihr habt euer eigenes Verfahren in den Vereinigten Staaten, das ist schön und gut, aber nichtsdestotrotz, wir, Microsoft, wissen auch, wie man in ein Flugzeug steigt und mit anderen Leuten redet. Also, es ist eigentlich wie so gute Zeiten, schlechte Zeiten oder wie so eine Soap-Opera. So lese ich dieses ganze Ding.
Und ich meine, Microsoft, du hast es das vorhin irgendwann erwähnt. Microsoft ist jetzt auch kein Unbekannter bei den bei diesen Regulierungsbehörden. Ja. Und wenn man sich anguckt, wie sich ja auch der Azure-Markt, der ja für die Microsoft ja da ist das Geld, ne? Also damit verdienen die ein paar Euro mehr wahrscheinlich als mit Gaming. Mhm. Noch natürlich. Aber wenn man sich anguckt, wie der Markt strukturiert ist, ich meine irgendwie 31% oder 32% des Globalmarkts ist bei Amazon, 21% bei Microsoft, 11% bei Google und danach kommen so 5-4% bei irgendwelchen anderen. Ich glaube, man will sich wahrscheinlich ja auch jetzt nicht zu sehr verscherzen bei den Regulierungsbehörden, weil man ja wahrscheinlich noch andere regulative Kämpfe noch vor sich hat.
Ja, ja.
Das spielt, also ich glaube, das ist wirklich, also so wie du es auch beschreibst, das ist ja so ein so Gemenge, ne? Also auf der einen Seite denken sie sich jetzt so, cool, jetzt kriegen wir so ein bisschen können wir vielleicht ein paar Wettbewerbsinformationen über Sony abstauben, ne? Kann ja auch immer hilfreich sein. Mhm. Auf der anderen Seite ist Schlammschlacht, ich meine, was sie auch richtig krass versuchen, die stellen sich ja gerade als die Guten da, ne? Also Microsoft rennt rum, sagt, ey, wir haben hier den Deal mit Nintendo, wir haben hier den Deal mit Nvidia, wir haben keinen Deal, aber anscheinend hat Gabe Newell gemacht, ey, ich vertraue euch, wir brauchen kein Stück Papier, wenn ihr Bock habt, auf Steam zu sein, dann seid's, wenn nicht, dann nicht, alles gut, da feiere ich natürlich wahr für, aber die rennen ja gerade rum und sagen, ne, guck mal, wir sind doch die offen sein wollen und versuchen ja Sony da auch immer stärker, wobei man uns auch Sony sagen muss, die sind jetzt nicht die Vorreiter gewesen, dabei zu sagen, wir wollen Cross-Plattform und so weiter, also
ja.
So richtig gut und böse gibt es in diesem Duell gerade auch nicht.
Definitiv nicht. Nee, es gibt einfach viel viel Show und viel PR. Ja, ich meine, Sony natürlich ist ja der Verteidiger sozusagen seiner riesigen PlayStation-Community. Aber nochmal, ich meine, die PlayStation 4 hat sich knapp 120 Millionen Mal verkauft. Ja, das sind Leute, die in diesem Sony-Ökosystem sind, gerne sind, die ihre Freunde da haben auf ihren Freundeslisten, die jetzt sich vielleicht irgendwann eine PS5 kaufen werden, wenn es mal eine gibt. Oder jetzt wird es ja besser, scheinbar, die Verfügbarkeit. Also, ne, und Sony ist natürlich, sind diejenigen, die sich vor diese riesige Community stellen weltweit und sagen, ihr könnt doch unseren Leuten jetzt nicht die Spiele wegnehmen. Ja, und Microsoft versucht ihnen halt den Wind aus den Segeln zu nehmen damit, dass sie sagen, wir nehmen ihnen die Spiele nicht weg, machen sie aber doch bei Starfield. Wo dann, auch nochmal hier, das ist Realsatire, wo dann Todd Howard, ja, von Bethesda kommt, in einem Interview sagt, ja, das Starfield PS5-exklusiv erscheint, PS5-exklusiv, oh Gott, das Starfield nicht für PS5 erscheint, sondern exklusiv für Xbox und PC, so rum. Das hilft uns, weil wir uns jetzt auf weniger Plattformen konzentrieren müssen und deshalb unsere Technik besser im Griff haben. Ach, deswegen ist es verschoben worden, Todd. Ich meine, also gut, wenn das am Ende wirklich polierter ist, als es in Starfield war, als es halt alle Bethesda großen Rollenspiele waren, dann würde ich sagen, ja, vielleicht hat es dann am Ende doch was gebracht, ja, mal ein bisschen weniger Plattformen zu bedienen. Und wir wissen auch tatsächlich von anderen Entwicklerteams, je mehr Plattformen man bedient, desto mehr potenziert sich tatsächlich der Aufwand, alleine schon, wenn man Patches baut. Ne? Weil dann musst du halt Patches für jede Plattform und so ausspielen. Das ist echt nicht zu unterschätzen. Aber Todd.
Aber ja. Also vielleicht zwei, eine Frage, ein Argument. Erstes Argument. Sony ist jetzt auch nicht der Vorreiter, ihre Exklusivtitel auf zum Beispiel Nintendo freizugeben.
Oh nein.
Ich glaube, es gibt kein einziges ursprüngliches Exklusiv oder von Sony entwickeltes Spiel, was zum Beispiel auf der Nintendo-Plattform gelandet ist.
Ja, also am Ende, schreibt es in die Kommentare, ich sag hier gar nichts mehr nach meinem Call of Duty Fauxpas. Vielleicht gibt's irgendwas. Aber ja, natürlich. Und das ist es ja. Sony ist nicht die Firma, die sich inszenieren kann als Verteidigerin des freien Marktes. Das sind sie nicht. Ja, sie haben sich irgendwie nach langer Zeit mal Cross-Platform-Gaming geöffnet. Ja, dass man halt mit Xbox, PC und Konsole, PlayStation zusammenspielen kann. Das war ja für die immer ein riesiges Politikum. Und auch da wieder kamen oft, also wir haben ja da oft auch mit Teams drüber geredet, mit Studios, die uns immer gesagt haben, Sony ist das Problem. Auch schon früher, ne? Nicht Microsoft, nicht der PC, nicht Steam. Steam ist eh alles egal, glaube ich, außer Crypto-Gaming. Aber Sony waren immer diejenigen, die gesagt haben, das ist, nö, sorry, aber wenn die auf PlayStation ist die PlayStation-Community und die spielt mit sich, sozusagen. Inzwischen nicht mehr, aber hat halt lange gedauert. Und auch Sony ist momentan, das darf man nicht unerwähnt lassen, Sony ist gerade dabei, parallel zu dieser ganzen Microsoft-Geschichte, die ja sehr prominent ist, einfach natürlich durch den riesigen Wert, um den es geht. Aber Sony ist ja ebenso dabei, sich einfach neue Exklusivdeals zu suchen, um die PlayStation relevant zu halten oder relevanter zu machen. Ich meine, Final Fantasy 16 kommt dieses Jahr raus, zeitexklusiv für die PlayStation 5. Ich glaube, Stand jetzt kann man nicht mal davon ausgehen, dass die Version für PC noch im, also wenn überhaupt eine kommt, aber ich denke doch, aber nicht mehr dieses Jahr auf jeden Fall, ne? Also wenn, dann wahrscheinlich erst 2024. Also da haben sich schon mal mit Square einen Partner angelacht und über Square haben wir schon im eigenen Podcast gesagt, Square sucht sehr offensiv gerade ja auch mit seinen Studios nach Investoren, ne? Nach Leuten, die die Entwicklung ihrer Spiele auch finanziell unterstützen würden, ne? Unter anderem von Final Fantasy. Naja, Sony wäre, glaube ich, dem nicht abgeneigt, ne? Also, weil die halt einfach diese Partnerschaft jetzt auch schon gesponnen haben bei Final Fantasy 16. Ich glaube, Sony wäre einer der ersten Interessenten, wenn Square irgendwie sagt, okay, hier ist das Studio, das Kingdom Hearts macht, hier ist das Studio, was das nächste Final Fantasy macht, hier sind die Studios, die an Final Fantasy 14 online arbeiten und an all den anderen Square-Marken, die sie halt noch haben. Möchte Sony da nicht irgendwie mit einsteigen oder sowas? Kann durchaus was sein. Und was Sony ja tatsächlich macht, ist einfach sein Studio-Netzwerk auch weiter ausbauen. Also, ne, sie haben ja jetzt schon Naughty Dog, natürlich, die Uncharted und Last of Us-Macher. Sie haben Bend Studio, die Days Gone-Macher. Sie haben Insomniac, die Spider-Man-Leute. Sie haben Sucker Punch von Infamous und Ghost of Tsushima. Sie haben Guerilla Games in den Niederlanden. Horizon Zero Dawn, eines der größten europäischen Studios, gehört Sony. Sie haben Sony Santa Monica, ne, die God of War-Leute und noch viele weitere. Sie haben Bungie gekauft. Auch nicht gerade billig. Ich finde, zu teuer eigentlich für Bungie. Ich weiß nicht, ob wir haben wir darüber einen Podcast gemacht? Also ich habe auf jeden Fall einen Artikel geschrieben.
Ich kann mich nicht erinnern.
Ich glaube nicht. Bungie ist ein Thema, über das man lange reden kann. Aber um kurz zu machen, was meine Skepsis begründet. Bungie hat super viel Erfahrung in Live-Service-Games, ne, mit Destiny, dass sie auch echt gut betrieben haben nach den ursprünglichen Wirren und Irrungen, die es halt irgendwie bei Activision genommen hat. Haben sie daraus echt ein erfolgreiches Ding gemacht und auch das gut weiterentwickelt und so, was man hört aus den Communities jeweils. Aber Bungie ist ein schwieriger Partner oder war zumindest früher ein mega schwieriger Partner. Bungie war ja verbandelt mit Microsoft bei Halo Und Microsoft hat irgendwann gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf diese Zusammenarbeit, weil es uns viel zu chaotisch ist. Ne? Weil Bungie eher die Kreativen waren, aber die haben halt auch Pläne noch und nöcher umgeschmissen. Kann man ironischerweise hinterher sagen, bei Halo Infinite wurden auch genug Pläne umgeschmissen. Offenbar hinter den Kulissen, laut entsprechender Reportagen, ohne dass Bungie dran beteiligt war. Also ne, scheinbar war es nicht der einzige Grund, dass Bungie schwierig ist. Aber ich weiß nicht, ob sich Sony damit zumindest für diese über 3 Milliarden, die sie ja gezahlt haben, ja, ob es das so wert war für Sony. Aber dahinter steht ja auch dieser Druck einfach, sich selber Ressourcen sichern zu müssen und Talente sichern zu müssen. Und klar, wenn jemand so stark ist im Live-Service-Bereich, nochmal, gut laufende Live-Service-Spiele, da haben wir es wieder, ne, können dir halt echt einen riesigen Vorteil verschaffen. Klar, kaufst du Bungie. Housemarque haben sie gekauft in Finnland, die Returnal, das Returnal-Studio, Bluepoint Games, die das Demon's Souls Remake gemacht haben. Firesprite, das ist das Team, was jetzt Horizon Call of the Mountain gemacht hat für PlayStation VR. Ballistic Moon ist ein eigentlich unabhängiges Studio gewesen von Leuten, die vorher an Until Dawn, Heavy Rain, Sleeping Dogs und so solchen Sachen mitgearbeitet haben, die jetzt ein neues AAA-Projekt machen auf Basis der Unreal Engine 5. Die haben sie übernommen. Sie haben neue Partnerschaften geschlossen mit Deviation Games. Das war genau das Umgekehrte zum Microsoft-Event in Brüssel. Nur auf Sony-Seite, oder nicht das Umgekehrte, sondern das Pendant dazu. Da hat uns nämlich Sony 2021 schon auch eingeladen zu einem allerdings nur Interviewtermin. Das war ja auch mitten in der Pandemie, also da musste man irgendwo hinreisen. Aber zur Gründung dieses Studios. Und das Einzige, was bei diesem Termin dann gesagt wurde, ist, ja, wir sind ein super awesome neues Studio, was ein super awesome Spiel macht. Ohne
super weiter, awesome.
Ja, typisch amerikanisch halt, ne? Also ohne weiter irgendwas dazu zu sagen, es wurde geleitet von Dave Anthony und Jason Blundell, die zuvor leitend bei Treyarch an Call of Duty gearbeitet haben. Jason Blundell ist schon wieder weg. Der hat irgendwie das Handtuch geworfen oder hat halt irgendwie gekündigt. Dafür haben sie inzwischen Lewis Castle angestellt, habe ich gelesen. In einem Bericht aber nur. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber Lewis Castle, der ehemalige Westwood-Gründer, und mein alter Kumpel, mit dem ich schon in Moskau in einem Atombunker Wodka getrunken habe, um ihn auszuquetschen über die Entstehungsgeschichte von Command & Conquer, fantastisch. Also, sehr lustiger Mensch auch und sehr erfahren natürlich in dieser Branche, war eine Zeit lang auch bei den Amazon Game Studios für die Irrungen und Wirrungen zuständig, die so genommen haben. Ist jetzt auf jeden Fall bei Deviation Games und die sind verpartnert mit Sony. Plus, es gibt halt noch diverse andere, mit denen sie halt zusammenarbeiten. Und ne, auch das ist ja, also da höre ich jetzt auch nicht raus, dass irgendwie Sony, gut, man kann mal noch sagen, klar, das Streaming, was man machen kann über PS Plus, das geht auch auf dem PC, also insofern eine gewisse Art von Plattformöffnung ist da, aber trotzdem ist es auch ein Zusammenraffen von Entwicklungsressourcen, um einfach die eigene Plattform oder dieses eigene PlayStation-Angebot zu stärken. Und auch in der Vergangenheit war ja Sony jetzt kein Kind von Traurigkeit, als es darum ging, irgendwie Call of Duty auf ihrer Plattform irgendwie besondere Vorteile zu geben für Vorbesteller. Oder dann hast du halt da den exklusiven, du weißt was ich meine, oder diese fürchterliche Ära der plattformexklusiven Inhalte, wo dann irgendwie der rote Partyhut nur erhältlich war in der PlayStation 4-Version, wenn man sie auch noch vorbestellt oder sowas. Also da war ja Sony immer federführend und die Publisher natürlich auch immer gerne bereit, darauf einzugehen, weil PlayStation riesige Plattform, ne? Weit größer im Konsolenmarkt, als es die Xbox jemals war. Das wollte ich nur noch mal hervorheben, ne, damit wir hier ausgewogen auf allen Firmen rumtreten, über die wir reden. Auch Sony hat natürlich in dem Bereich klare Tendenzen, sich Exklusivitäten auch sichern zu wollen.
Ja. Also, und ich glaube, aber ich glaube, was ja interessant ist, was ist denn deine Vermutung? So, in welche Richtung entwickelt sich das denn jetzt?
Ja, wenn ich das wüsste. Grundsätzlich, ne, wir haben ja schon oft gesagt, Microsofts Ziel ist nicht ist nicht Hardware, ist nicht Plattform. Microsofts Ziel ist die Cloud. Also sie gehen sehr stark Richtung Cloud Gaming. Ich sage an der Stelle, auch für alle, die es schon ausprobiert haben, in eurem Namen, xCloud ist echt puh, also puh, da ist noch Luft nach oben. Haha, Cloudwitz. Ist auch momentan noch in der Beta, also Microsofts eigenes Streaming-Angebot. Ich habe letzte Woche den Flight Simulator darauf gespielt. Das sieht aus, also das sieht aus wie auf dem Nintendo DS. Da hast du halt Artefakte drin, Tiering, unscharfes Bild, nicht schön, wenn also ein lokal installiertes Spiel ist auch echt noch mal ein Stück weit entfernt von GeForce Now. GeForce Now ist echt, finde ich, technisch also nicht super scharf, weil man immer noch ein Video von dem Spiel spielt und kein Spiel selber, auch wenn das auch bei einem lokal installierten Spiel der Fall ist, weil so funktioniert Technik. Aber ist egal, ne? Ihr wisst, was ich meine. Man sieht halt, dass es von einem Server kommt, aber GeForce Now noch mit auf jeden Fall am schönsten. Aber ich meine, Flight Simulator, ein Microsoft-Vorzeigespiel auf einer Microsoft-eigenen Streaming-Plattform und dann in so einem Zustand, wo es auch noch trotz Streaming 2,5 Gigabyte installieren möchte. Und wir sagen so, warum streame ich denn das? Also gut, ja klar, die normale Flight Simulator-Installation wäre größer, aber ich habe doch keine Lust, noch was zu installieren, wenn ich ein Spiel streame. Also da geht noch was, ne? Da sind wir noch nicht. Mhm. Aber Microsoft denkt ja auch nicht kurzfristig, sondern Microsoft denkt langfristig. Und
ja, das haben sie auf jeden Fall bisher mit der Xbox auch so bewiesen. Ne?
Genau. Also,
die waren ja sehr konsequent und auch konsistent.
Genau. Und ihre ihr Tool, diese Cloud halt wirklich, oder dieses Cloud Gaming dann auch wirklich voran oder den Durchbruch zu verschaffen, ist einfach der Game Pass. Ne? Du hast den Game Pass und damit nicht kostenlos, weil du bezahlst den Game Pass, aber du hast inklusive darin halt hunderte von Spielen, nicht nur von Microsoft, sondern sie haben ja auch Kooperationen mit irgendwie verschiedenen anderen, ne, die dann halt da noch mit reingehen. Und ist nicht Outriders, glaube ich, im Game Pass? Outriders ist auf jeden Fall in xCloud. Manchmal komme ich durcheinander. Atomic Heart ist auch in xCloud, das ist auf jeden Fall im Game Pass. Also ne, auf jeden Fall, du kriegst halt hier das komplette, also eine riesige Spielebibliothek und vielleicht noch ein paar gute Service-Games, wenn es gut läuft. Und kannst sie direkt auf egal, was du gerade in der Hand hast, streamen.
Ja, aber guck mal, das ist doch eine super schlaue Strategie, oder? Also wir haben ja, also es gibt ja diese Weisheit anscheinend in diesem Konsolen-Videogames-Bereich, dass Hardware ohne Content nichts bringt.
Ja.
Und die sind jetzt dabei, investieren Masse in Content, investieren gleichzeitig auch in Strukturen, die Content immer wieder produzieren können und gleichzeitig, wie auch immer, hoffentlich eines Tages kriegen sie es hin oder nicht, sind sie halt dabei zu schauen, dass die Technologie soweit haben. Ich meine, auf der einen Seite könnte man sich denken, wenn die xCloud, wenn das Cloud-Business die Zukunft für sie ist, warum geben sie die Nvidia eine 10-Jahres Möglichkeit, auch Call of Duty zu haben? Mhm. Weil das ist dann doch, wenn wir doch in der Logik bleiben würden, müssen wir doch sagen, naja, in 10 Jahren ist der Wettbewerber von Microsoft doch eher Nvidia mit seinem Streaming-Plattform versus Sony. Mal schauen, ob sie es überhaupt schaffen. Anscheinend haben sie ja da eher die Herausforderung. Und Sony ist dann eher ein Content-Dienstleister auf den verschiedenen Cloud-Providern.
Ja, das habe ich auch schon überlegt. Ich glaube, Nvidia wäre mal einen eigenen Podcast wert auch.
Der ist ein Riese.
Ja.
Also ich glaube, im Bereich künstliche Intelligenz sind sie ja mehr oder weniger Marktführer.
Ja, und so. Also Nvidia ist tatsächlich so eine Firma, die man nicht unterschätzen darf, was ihre Power angeht einfach.
Man und kann sie nicht zu wenig schätzen.
Ja. Und das Irrsinnsgeld, was sie mit überteuerten Grafikkarten einnehmen. Das muss man. Also definitiv ein Ding. Was Nvidia halt nicht ist, sie sind halt kein Gaming-Content-Provider. Ne? Also sie haben halt selber nicht die Spiele. Auch für GeForce Now musst du ja Spiele separat kaufen. Und diese Vereinbarung. Genau, diese Vereinbarung muss ja nicht heißen, dass der Game Pass auf GeForce Now ist.
Man kann seine Steam-Library, glaube ich, connecten oder so. Irgendwas.
Ja, das geht, genau. Du kannst deine Bibliotheken verbinden mit GeForce Now, auch in GOG oder beispielsweise, ne, halt irgendein Store. Und die Spiele, die dann darin quasi streamingfähig sind, keine Ahnung, Cyberpunk 2077, habe ich über GeForce Now gespielt, die kannst du dann spielen. Ja, aber Microsoft könnte natürlich könnte ja problemlos sagen, selbst wenn es diese 10-Jahres-Vereinbarung gibt, wenn ihr den Windows Store damit verknüpft, dann gehen alle Spiele über GeForce Now, die ihr im Windows Store gekauft habt, aber der Game Pass, nee, der funktioniert im Streaming nur über xCloud. Und zumindest könnten sie an einem Punkt das sagen. Ne, es würde ja der Vereinbarung, nicht, dass ich die hätte, ja, also weiß nicht genau, was sie da unterschrieben haben, aber zumindest dem Kerngedanken der Vereinbarung würde es ja nicht widersprechen, weil Xbox-Spiele wären immer noch auf GeForce Now spielbar, Aber der Game Pass wäre halt dann vielleicht aus diesem Ding rausgelöst oder wird irgendwann mal rausgelöst. Oder selbst wenn es erst in 10 Jahren ist, ne, kannst du ja auch sagen, okay, jetzt lösen wir den Game Pass raus. Und jetzt gibt's es halt nur noch im Microsoft Streaming Angebot. Und alle Leute, die bis dahin ihren Game Pass, immer, das wäre ja noch perfider eigentlich, alle Leute, die bis dahin ihren Game Pass cool in GeForce Now gespielt haben, müssen jetzt in die X-Cloud.
Ja. Dann könnten sie sich ein bisschen Zeit lassen, dass sie endlich ihr Cloud-Ding hinbekommen und dann können sie alle rüberziehen, die schon mal heiß gemacht wurden auf die, Microsoft-Dings da. Ich verliere gerade hier meine Wörter, wo sind sie hin? Wie heißt denn das? Subscription-Modell von Microsoft?
Game Pass.
Genau, Game Pass. Boah, mein Kopf macht
ja
dazu hier.
Es ist auch schon, man muss dazu sagen, es ist spät am Abend, am Freitag, als wir diesen Podcast aufnahmen.
Ja, und es sind so viele unterschiedliche Dienstleistungen. Ja. X-Cloud, GeForce Streaming Ding, PlayStation Now, PlayStation Plus.
Ja, nicht alles gleich heißen? Ja, einfach, ich meine, gut, GeForce Now und es hieß ja früher PlayStation Now, jetzt ist aber PlayStation Plus, genau. Kann das nicht alles, GameStar Plus, ne? Also hier, da haben wir es doch. Also kann es nicht einfach alles, Microsoft Plus, PlayStation Plus, alles GeForce Plus. Dann müssen wir uns weniger merken, einfach an der Stelle. Ja.
Also, denkst du? Ich hätte noch einen Pfad, und auch ein bisschen basierend vielleicht auf die Diskussion, die wir beim letzten Podcast hatten zu dem Thema den Indie-Unternehmen. Denkst du jetzt die Akquisition an sich und wohin sich das entwickelt, hat das eine Auswirkung auf die Gaming-Industrie an sich? Auf die Art wie, ne, was kommt für Spiele und so weiter, positiv wie negativ, ne? Also wenn Microsoft jetzt stärker, größer, was auch immer wird?
Muss es ja zwangsläufig. Also ich glaube, was so ein Deal in der Größenordnung kann ja nicht spurlos an so einer Industrie vorbeigehen. Meine Spekulation war ja immer, dann werden weitere Konsolidierungen stattfinden. Weil dann, aber das ist jetzt, und das ist eine spannende Frage jetzt eher für dich, was auch Wirtschaftliches angeht, ja. Weil dann natürlich, also Electronic Arts hat ja selber schon gesagt in Person ihres Geschäftsführers, naja, wenn uns jemand übernehmen würde, wir würden zumindest mal mit ihnen reden. Ubisoft, also, puh, ich weiß nicht, ob jemand Ubisoft jetzt übernehmen wollen würde, mit all den Problemen, die sie haben leider, und mit ihrem Chef Yves Guillemot, der eigenen Belegschaft sagt, jetzt liegt's an euch, was super. Also ich weiß nicht, wie Management funktioniert, aber so glaube ich nicht, wenn man Leuten irgendwie sagt, okay, jetzt seid ihr so Freunde, ja, der Kahn brennt, aber ihr löscht ihn. Kniff, ich glaube, da hat er auch ziemlich Kritik bekommen von seinen eigenen Leuten bei Ubisoft. Also, aber ne, wer würde die jetzt übernehmen? Nichtsdestotrotz, auch die, ich glaube, wenn man sich halt dann diesem noch größeren Riesen gegenüber sieht, dann werden viele noch mehr schauen, wem kann ich mich jetzt anschließen, um relevant zu bleiben. Also, dass dann halt auch ein Electronic Arts hinaufschaut auf die nächsthöhere Ebene, also beispielsweise ne, zu einem Amazon, zu einem Tencent zu einem, was ist überhaupt noch so groß, Apple? Keine Ahnung, ob die das machen wollen würden. Aber ne, dass die halt dann gucken, dass sich auf einer niedrigeren Ebene vielleicht auch kleinere Studios oder kleinere Publisher umschauen nach sowas wie Embracer, ne? So wie Gearbox zu Embracer einverleibt wurde, dass man dann halt auch als, weiß nicht, Focus Entertainment, also nicht, oder Focus Interactive, nicht, dass die jetzt irgendwie Übernahmekandidaten wären, aber sagen, hey, ja, vielleicht wir alleine hier fühlen uns irgendwie auf verlorenem Posten und irgendwie die Plattforminhaber, ne, also das große Microsoft, das große Sony, Nintendo ist auch irgendwie da, aber die machen ihr eigenes Ding. Aber da haben wir irgendwie, wir spüren diesen Druck, ja, wir spüren auch, dass die dann doch halt ihre Plattformen, ne, auch wenn diese Konflikte sich verschärfen zwischen Microsoft und Sony, dass die halt doch wieder in so eine vielleicht Gatekeeping-Denke reinkommen. Jetzt versuchen sie uns unter Druck zu setzen mit Exklusivvereinbarungen, die wir ihnen geben sollen, wenn wir bei Microsoft im Store sein wollen, oder dann müssen wir denen unsere Streaming-Rechte exklusiv geben. Dabei wären wir doch auch gerne in PlayStation Plus mit dabei. Ach, damit wir einen größeren Hebel einfach haben in Zukunft für Verhandlungen. Hey, Embracer, kauf uns. Ja, weil dann kann wenigstens Lars Wingefors dahin gehen und sagen, so, Microsoft und Sony, wir sind viele, ja, und wir können vielleicht halt anders über Verträge reden, als ihr es mit kleineren Firmen könnt. Das wäre so meine erste Vermutung. Aber da ist die Frage an dich. Glaubst du, wir werden jetzt in nächster Zeit noch mal große Übernahmen sehen?
Ja, ist eine gute Frage. Also, wir machen das ja jetzt schon eine Weile, diesen Podcast. Und als wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, war ja, glaube ich, so mit Beginn Corona, also kurz vor Corona oder so, ungefähr da haben wir ja angefangen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hatte die Industrie die letzten Jahre schon gute Gewinne gemacht. Also man hat gemerkt, ey, diese Industrie, die wächst ja wirklich gut. Und damals waren die Prognosen sehr, also schon sehr gut gewesen. Und dann kam ja Corona und dann gab es ja ein richtiges Boom. Da sind ja die Umsätze und Gewinne sind ja explodiert. Und dann, ne, wir waren ja sozusagen, als wir angefangen haben, kamen ja plötzlich diese großen Akquisitionen. Einer größer als der andere. Da weiß ich noch, als wir uns gegenseitig geschrieben haben, ja, sollten wir mal über die Akquise reden. Vergiss die Akquise ist ja noch viel größer. Mhm. Also die haben sich ja überschlagen, die Akquise. Wir haben ja den Bungie und Sony Deal einfach übersprungen, weil wir gedacht haben, ach komm, das ist ja schon, nachdem wir jetzt über 60 Milliarden Microsoft diskutiert haben, was sollen wir über so einen popligen Milliardenbetrag da jetzt bei Sony diskutieren? Mhm. Also dann waren wir in so einer Phase, wo richtig viele Akquisitionen stattgefunden haben, weil wir aber auch in einem richtig boomenden Markt gerade waren. Also die Zahlen waren richtig krass. Die Leute dachten, es geht alles jetzt durch die Decke. Man dachte, das Cloud Gaming kommt schneller. Man dachte, ich glaube, die Lieferschwierigkeiten von der neuen Generation der Hardware waren nicht so bedacht wie jetzt. Mhm. Also, weil Aktienkurse repräsentieren ja auch immer Erwartungen in die Zukunft. Ne? Also die sind nicht, wie viel Geld macht das Unternehmen jetzt? Ne? Wie viel wird dieses Unternehmen das machen? Wie viel mehr Nutzer kann dieses Unternehmen da noch finden? Mhm. Das sieht man zum Beispiel ja bei Netflix. Netflix oder auch Spotify, die machen ja nicht die krassen Gewinne, die machen sogar Verluste. Aber der Aktienkurs ist gedroppt, also ist gefallen, als dann die Analysten gecheckt haben, die kriegen keine neuen Leute mehr drauf. Also sind sie jetzt nicht mehr in einer Wachstumsphase, sondern sie sind jetzt in einer Profitabilitätsphase. Also jetzt müssen sie mal aus dem, was sie was haben, mal das Geld rausholen, weil über Wachstum kriegen sie nicht die Profitabilität dauerhaft mehr hin, weil der Wachstum, also das ist ein abnehmender Grenzertrag. Das heißt, ja, es wächst nicht mehr so wie in den Vorperioden. So, ich glaube, jetzt sind wir beim Gaming so, dass jetzt wiederum so eine Art, ich will es nicht Ernüchterung nennen, weil es sind immer noch gute Zahlen, aber sie wachsen nicht mehr, wie sie jetzt vorher gewachsen sind. Jetzt würde der ein oder andere schlaue Mensch sagen, ja, halt Corona. Aber Analysten ticken halt ja nicht so. Sie sagen, ja, aber es muss ja so weitergehen.
Super, ja.
Dann haben wir natürlich, also das ist so eine prinzipielle Situation. Dann haben wir die Situation, dass insbesondere ja bei den Tech-Unternehmen jetzt auch sehr viele Einsparkurse gefahren werden. Also Microsoft entlässt gerade Leute, Google entlässt Leute, Amazon entlässt Leute. Also auch da merken, also auch in diesen Industrien merken wir abnehmende die sagen jetzt alle, wir müssen effizienter werden. Wir haben jetzt super viel gesteckt investiert, aber jetzt müssen wir wieder so ein bisschen uns gesund schrumpfen und so weiter. Das heißt auch da wieder, ne, wie viel Appetit ist da gerade in Investitionen reinzustecken und so weiter. Und zu guter Letzt haben wir natürlich eine Situation, dass die Zentralbanken Zinsen erhöhen, was jetzt prinzipiell nicht kritisch ist, aber wozu das führt, ist, dass wenn wir jetzt mal auf Investoren gehen, also auch eine Microsoft oder ein Embracer, das zahlen die ja nicht aus der Portokasse. Für so Akquisen und so weiter müssen, also Microsoft könnte das vielleicht noch aus der Portokasse zahlen, aber die meisten anderen, die sowas machen, die refinanzieren sich das ja. Ne? Die bezahlen einen Teil aus ihrem Cashflow, zahlen vielleicht über Equity, aber auch einen Teil refinanzieren sie sich über Banken. Mhm. Und diese Refinanzierung ist jetzt teurer geworden. Nichtsdestotrotz ist es so, dass bei den großen Private Equity und Investment Unternehmen, da liegt Geld rum. Die suchen schon Investitionspotenziale. Nur würde ich jetzt behaupten, dass das Gaming nicht mehr so offensichtlich das krasse Zeug ist, wie man vielleicht vor 2 Jahren dachte. Deswegen wäre meine Annahme, dass Geld wahrscheinlich nicht mehr so einfach fließt wie vorher. Prinzipiell. Also, ja, genau. Das wäre... Das ist natürlich Glaskugelleserei, aber so ein bisschen könnte man das so framen.
Ja, finde ich nachvollziehbar. Ne? Also, dass jetzt erstmal wieder vielleicht auch eine Weile lang Ruhe einkehrt. Aber ich denke halt trotzdem, ne, wenn dieser Deal durchkommt, dann auch in der Form durchkommt, ne, also wenn es nicht zerschlagen würde, dann wird sich dieser ich meine, vielleicht ist es ja sogar was Gutes in einer gewissen Art. Ne? Vielleicht wird sich dann dieser Wettbewerbsdruck in dieser ganzen Branche wieder erhöhen. Ne? Das, wie ich gesagt habe.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube prinzipiell, also ich bin diesem Deal sehr positiv gegenübergestellt. Also zum einen denke ich, es tut der gesamten Branche gut, wenn wirklich so ein hochprofessionelles Unternehmen und was auch seine Arbeitnehmerrechte sehr ernst nimmt und auf viele dieser Sachen achtet, wie Microsoft, da jetzt ein größerer Player wird im Sinne von, sie bilden gute Leute aus. Ne? Sie sind also sozusagen wirklich die sind ein relevanter Player in diesem Arbeitsmarkt einfach. Und wenn wir uns die Stories anhören, wie bei Activision vorher Sachen waren, würde ich sagen, das ist erstmal für die Leute vielleicht gar nicht so übel, wenn sie unter einem Schirm kommen, wo sie nicht morgen Angst haben, was weiß ich, dass sie jetzt 6 Monate ihre Familie nicht mehr sehen oder so. Also das glaube ich allein von der Linie glaube ich, ist es erstmal für die Leute gut. Ich glaube, es ist auch gut, dass Microsoft dort mal auch diese Industrie ein bisschen durchschütteln kann. Ne? Also ich glaube, wir haben, also das ist jetzt natürlich meine persönliche Perspektive. Wir haben jetzt in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass große Unternehmen wie Activision, wie Electronic Arts und so weiter eigentlich von dem, was halt so Spieleunternehmen ausmacht, immer mehr sich gewandelt haben in, ey, wir sind Umsatzmaschinen, die zufällig mit Spielen gerade Geld machen. Mhm. So, und da auch wieder Microsoft da eher einen strategischeren Blick hat als die anderen, die nicht nur Cash Grabs auf dem Schirm haben, ich bin jetzt mal bewusst ein bisschen böse und sagen, ey, schau mal, wenn wir mal die richtigen Investments machen, können wir doch in dieser Industrie Sachen transformieren, können wir Sachen auf ein nächstes Level bringen und so weiter. Und ich glaube, das ist, was Microsoft gerade macht. Ne? Es ist sehr viel so Grundlagenarbeit, könnte man behaupten. Mhm. Ich versuche sie nicht zu überglorifizieren, aber ich bin da sehr positiv, wie man merkt.
Ja, okay.
Und ich glaube, der Wettbewerb ist auch noch hoch genug. Also Microsoft ist nicht der Player im Markt. Da ist Sony natürlich deutlich stärker aktuell. Es gibt noch genug Wettbewerb. Und ich würde eine Sache, und das ist das Gute an diesem Markt ist, die Durchlässigkeit ist immer noch, also oder im Sinne von der Markteintritt ist immer noch niedrig. Also, dass Microsoft es schafft, dass es eines Tages gibt, dass wir nur noch von Microsoft Spiele kaufen werden und Microsoft unseren Geschmack vorbestimmt. Ne? Du sagst ja immer, Microsoft und Frieden oder Ruhe oder ja, whatever.
Der Game Pass und Frieden, genau, ist die Zukunft.
Ich glaube, das wird nie eintreten in dieser Industrie, zumindest auf dem Content-Layer. Klar, auf der Infrastrukturebene gibt es Dinge, die sind ziemlich mächtig. Steam wäre so ein Beispiel, ne? Oder Unreal wäre so ein Beispiel. Darüber hatten wir ja letztes Mal diskutiert. Ne? Wenn man zu viele diese Standards hat, kriegen wir immer das Gleiche vorgesetzt, weil Leute immer das Gleiche nutzen. Mhm. Aber da bin ich, glaube ich, noch relativ entspannt, weil ich glaube, die Gaming-Industrie ist zu fragmentiert, so bis auf so einer sehr kleinen Ebene, und da kommt immer wieder guter Content raus.
Ja, hoffentlich. Also das ist tatsächlich auch meine...
Jetzt kommt wieder der böse Micha.
Ja, so ein bisschen. Ich meine, das ist auch, ich sehe es genauso. Und es ist ja auch wenn wir, ne, klar, Microsoft denkt langfristig, und ja, wenn, also in kurzer Zeit wird sich das auch nicht so entwickeln, kann es sich auch gar nicht zu so einem Monopol entwickeln, aber was weiß ich, was in 15 Jahren ist. Nur erstens, es ist nicht gesagt, dass der Activision-Deal zu einem Erfolg in 15 Jahren führt, genau aus den Gründen, die du sagst. Ne? Es kann halt, oder wo wir vorhin auch schon viel drüber gesprochen haben bei Call of Duty, wenn irgendeine Art von Disruption kommt, und lass es halt dann nochmal was richtig auch Technisches sein, wie das, weiß ich nicht, dass Augmented Reality dann plötzlich einschlägt, oder dass wir alle Gehirnchips kriegen, oder dass die KI alles durcheinander wirbelt. Und das war ja auch dann unser Fazit beim letzten Podcast direkt nach dieser Übernahmenachricht. Es ist trotzdem Glücksspiel, ne, diese riesige Übernahme zu machen, weil sie nicht den Erfolg garantiert. Klar, weil hat man im Leben schon garantiert einen Erfolg, also ne, abgesehen davon. Aber dass man jetzt Activision kauft, heißt nicht, dass man in 15 Jahren der King of the Hill ist. Das ist das eine. Das andere, und das ist, jetzt kommt der böse Micha, wo ich befürchte, oder eine Angst, sagen wir es so, die ich habe, ist, je mehr sich diese Polarisierung entwickeln würde, ne, zu den bigger Playern, die noch größer werden, ne, dann gibt es halt Microsoft mit seinem Game Pass. Es gibt Sony. Es wird auch Sony weiterhin geben. Also Sony ist nicht in seiner Existenz gefährdet. Die sind immer noch stark, auch im Gaming. Ob sie dann immer noch Konsolenhersteller sind oder ob es irgendwie ein plattformübergreifendes Angebot namens PlayStation geben wird, inklusive Cloud-Streaming, ne, wie auch immer das dann aussieht, aber Sony wird da sein. Nintendo, ich glaube, Nintendo kannst du, das wird nie weggehen, einfach weil die wundervolle Marken haben, einfach die wir noch auf Jahrzehnte hinaus uns begleiten werden. Mindestens. Gut, dann gibt's halt solche Multikonglomerate wie Embracer, ne? Es gibt natürlich die chinesischen Riesen, es gibt ein Tencent, ne? Und es gibt dazwischen halt auch immer wieder die gerade super großen und erfolgreichen Service-Games, ne? Wie es jetzt halt an Fortnite war, wie es Roblox natürlich ist, was man nie vergessen darf und so weiter. So, man hat diese riesigen Platzhirsche, und das ist gerade schon richtig gesagt, ne, diese, und beim Indie-Podcast haben wir sehr viel darüber geredet. Die Einstiegshürde in diese Industrie ist momentan so niedrig wie noch nie. Und zwar auch die Einstiegshürde für Leute, die qualitativ gute Sachen machen. Ne? Also klar, ein Asset-Flip auf Steam ist schnell gemacht, dann irgendwie einen Scheiß rausballern oder so. Nee, das meine ich nicht. Sondern in dem Indie-Podcast haben wir ja sehr intensiv und sehr viel drüber geredet, warum es noch nie so leicht war wie jetzt, einfach auch richtig gute Spiele zu machen als unabhängiges Team irgendwo im Kleinen und sie dann auch selbst zu veröffentlichen. So, aber schon jetzt haben wir das Problem, dass Sichtbarkeit immer mehr, immer schwieriger wird auf Plattformen wie im Steam, wo halt einfach so viel erscheint. Und wenn jetzt gleichzeitig noch diese großen ihre Plattformkriege und diese Wettbewerbe untereinander intensivieren und diese Abo-Angebote noch mehr halt gegeneinander schießen und stellen, ne? Also sei dabei im Game Pass, sei dabei in PlayStation Plus, sei dabei im Embracer-Abo, weiß ich nicht, ob das irgendwann kommt, aber vielleicht sind die eher Content-Provider für alle möglichen Abo-Angebote, aber ne, wenn dann quasi sich wieder so gated Communities entwickeln in den Abos selbst. Also nicht, dass man nicht mehr auf den Plattformen, ne, ein Game Pass hast du dann nicht mehr nur auf dieser Xbox-Konsole, sondern du kannst es genauso auf dem PC benutzen. Ich glaube, Microsoft wäre nicht unglücklich, wenn man den Game Pass auch auf der Switch benutzen könnte oder was auch immer Nintendo in Zukunft macht oder auch auf der PlayStation. Also nicht mehr, dass man so in abgeschotteten Hardware-Plattformen denkt, aber natürlich trotzdem in abgeschotteten Ökosystemen und Infrastrukturen, ne? Und ja. Meine Befürchtung, um jetzt long story short, ist, dass dazwischen diese Indie-Spielwiese, die es braucht einfach, um solche Sachen hervorzubringen, wie das nächste Minecraft, wie ein Battle Royale, wie all die anderen Trends und coolen Sachen, die einfach aus dem Indie-Bereich gekommen sind, dass die zerrieben wird da dazwischen. Dass es diese Spielwiese, diese freie Spielwiese, die in Steam jetzt beispielsweise auch ist, oder in Itch.io, oder ja, ne, so diese offenen Plattformen, wo jeder Partizipation bekommt. Ich meine, das wird es immer geben. Natürlich wird es irgendeine Art von offener Plattform geben. Aber es hilft natürlich nichts, wenn es eine offene Plattform gibt, auf die keiner guckt. Ne? Ist ja sicherlich auch was Steam umtreibt. Wo platzieren wir uns noch und wie relevant sind wir in einer Welt, in der es riesengroße Abo-Angebote gibt? Und es gibt halt irgendwie in der Mitte noch das Steam, wo man halt Spiele kaufen kann. Und wenn dann die Sorge wäre, ne, wenn halt quasi ein Steam dann einfach viel weniger besucht wird, wenn da halt einfach dann nicht mehr wie jetzt, weiß nicht, 20 Millionen Leute pro Sekunde drauf sind oder wie auch immer, sondern halt nur noch eine kleinere Gruppe, dass dann auch Steam als natürlich diese Indie-Spielwiese weniger attraktiv wird, weil man weniger sichtbar ist dort, weil man natürlich weniger Leute erreicht. Und im Extremen, ne, also wie gesagt, es ist eine Befürchtung, es ist keine realistische Ausblick oder so, ich weiß es einfach nicht, aber im Extremen kann es halt dazu führen, dass diese Kreativbranche und dieser Kreativnachwuchs, den man ja auch braucht, wo wir schon gesagt haben, es war eine fiese Überschrift, aber es stimmt, ne, viele Indie-Spiele müssen auch scheitern, damit diese Branche erblühen kann und diese kreativen Ideen entstehen können. Meine Befürchtung wäre, dass die irgendwie erstickt zwischen all diesen Riesen.
Ja, also schau mal, ich glaube, bei einer Sache würde ich dir, ich sag mal, nuanciert widersprechen. Du hast gesagt, es war es war noch nie so schwer gefunden zu werden. Ich glaube, es ist die Frage, aus welcher Position man das analysiert. Ja, okay. Mhm. Ich glaube, aus der Position etablierter Entwickler ist es heute schwerer gefunden zu werden als früher, weil früher war es exklusiver, so man war sozusagen drin und heute gibt es diesen Gatekeeper nicht mehr. Jeder kann rein und ich muss mich jetzt zwischen den ganzen anderen, die jetzt auch mit reinkommen, das muss ich sozusagen mehr aufwenden, um gefunden zu werden. Aber für alle anderen, die früher noch nicht mal durch das Tor gekommen sind, für die sind sie natürlich jetzt, also können sie immer noch mehr gefunden werden, ja, weil früher war es einfach null. Ja. Aber sozusagen für die anderen ist es deutlich schwieriger. Das stimmt schon. Mhm. So, man könnte ja Szenarien malen. Und ich glaube, ein Szenario, also die Frage ist, Worst Case, ne? Also Worst Case, Microsoft ja, entwickelt sich zu so einem Juggernaut. Was könnte passieren? So, erstmal könnte es, also es, sagen wir, wir haben so eine Oligopol-Situation. Also es gibt so ein paar sehr große. So, das erleben wir vielleicht jetzt schon so ein bisschen, ne? Die fangen dann an, die Preise zu erhöhen. So, das ist ja immer das Problem, wenn es nicht genug Wettbewerb gibt, dass dann einer oder eine kleine Gruppe sagt, ey, lass mal die Preise so ein bisschen erhöhen, wir schneiden uns doch ins eigene Fleisch, wenn wir uns jetzt gegenseitig hier Preiswettbewerb machen. Das andere ist ja, wäre ja sowas wie so in Qualität gehen, das ist nicht so kritisch, würde ich jetzt sagen. Das wäre so ein Ding, ne? Man hat so eine Preiserhöhung, das wäre für die Spieler so ein bisschen schlechter. Da würde ich natürlich dann entgegenwirken, naja, wenn wir Steam haben und die Indie, das ist ja super, die können ja dann andere Preise reingehen, die haben diesen Druck nicht und so weiter. Die andere Sache, und da bin ich schon stärker bei dir, ist, sagen wir mal, Game Pass wird relevanter, es wird größer, immer mehr Leute nutzen das. Dann ist zwei Sachen, also zwei Ressourcen haben wir ja sozusagen als spielende Menschen. Die eine ist unsere Zeit, ne, wie du sagst, wo gucke ich drauf, um zu schauen, wo es neue Spiele gibt? Gehe ich erstmal auf meinem Game Pass und gucke mal, was bietet mir der Game Pass an und da finde ich was Cooles und dann lege ich sofort los oder gehe ich erstmal auf Steam und gucke, welche coolen Sachen gibt es auf Steam und so weiter. Ne? Mhm. Das ist ja schon, da muss ich eine Entscheidung treffen, worauf investiere ich die Zeit, worauf ich mal gucken will, was ich Neues spielen will. Und das zweite ist natürlich unser Geld. Also wenn man verfügbar, also am Ende gibt es ja eine Menge an verfügbares Einkommen und die Frage ist mal, wohin steuert sich das Geld? Steuert sich das Richtung den Großen oder anders, die großen Angebote, ziehen sie aus dem aktuellen Indie-Markt mehr Geld raus und schiebt sich das woanders hin. Darunter würde ein Indie-Markt leiden. Das heißt, diese beiden Ressourcen, unser verfügbares Einkommen und worauf gucken wir, das wäre dann at risk oder für riskanter in Zukunft. Also das könnte man als Risiko flaggen.
Ja. Definitiv, ja. Ja, sehr schöne Szenarien. Ich glaube, eine Schlüsselfrage, und die ist wirklich eine Überleitung in einen anderen Podcast an der Stelle, ist, was passiert mit Steam? Also, ne, gerade auf dem PC-Markt, was passiert mit der aktuell größten Verkaufsplattform für PC-Spiele? Ne? Und auch da, ganz kurz, um diese vielleicht noch einen Gedanken, den ich gerade hatte, der mir schon wieder, während ich geredet habe, entfallen ist über diese Abo-Dystopie. Ich gerade aufgebaut habe, ist natürlich, je abgegrenzter Ökosysteme sind, da fällt ja noch mal eine Sache weg, die elementar ist, auch für so eine Kreativszene, nämlich Modding. Ja, Steam ist ja auch ein Hort des Moddings, nicht der einzige, den es gibt, aber ein sehr wichtiger. Und also, ich würde mal sagen, im Windows Store Modding, ich will mir nicht mal ein Modding-System oder so einen Steam-Workshop quasi vorstellen, der von Microsoft gebaut wird. Den kann man wahrscheinlich nicht mal, den kann kein Mensch mehr bedienen dann am Ende, wenn er überhaupt cool ist, was er nicht ist, weil die Microsoft baut. Ne? Also allein schon, wenn ich mir diese Bethesda-Kreativplattform da angucke, das ist halt um Längen, weil es ja so ein kuratiertes Angebot sein soll. Und ja, hier findet ihr die richtig coolen Mods. Mal Hand hoch, wer die benutzt, kurz jetzt beim Hören. Ne? Geht einfach kurz Hand hoch, während ihr diesen Podcast hört. Ich glaube, es sind nicht viele Leute. Und das ginge ja auch mit verloren, wenn ein Steam verloren ginge. Also das, finde ich, ist eine ganz, ganz entscheidende Frage, wie es mit Steam weitergeht.
Ich weiß, das ist ein eigener Podcast. Das ist wirklich ein eigener Podcast, weil ich mir wirklich mal Gedanken dazu machen würde. Ich habe nur zwei Takes drauf. Nummer eins, Microsoft kauft Steam. Das wäre wettbewerbstechnisch wahrscheinlich unmöglich.
Oh, ja.
Weil das wäre zu krass. Also das würde wahrscheinlich nirgendwo durchgehen. Aber ich mache mal einen anderen Take. Und zwar, ich glaube, Steam ist too big to fail. Weil wie viele Spiele-Libraries liegen da gerade rum. Also, das wäre ja ein Super-GAU, wenn Steam morgen ausfallen würde. Also, wie viel Eigentum, in dem Sinne, digitale Eigentum, keine NFTs, würden mit Ende vom ich glaube, anders gesagt, ich glaube, das ist der Login von Steam. Das ist, warum Steam, zumindest mit der Generation mit mir noch und vielleicht noch ein paar Jahre jünger als ich, die paar hundert, tausend Spiele auf Steam haben, dass Steam mindestens unsere Generation mit durchmachen wird.
Ich habe so viele Gedanken dazu. So vieles, Roman, lass uns diesen Podcast machen. Vielleicht nicht als nächstes. Mal gucken. Schreibt's in die Kommentare gerne, was ihr denkt. Allein schon, und jetzt pass auf, letzter Aspekt. Allein schon, Steam ist die Basis des Geschäftsmodells momentan für sehr viele Firmen. Paradox existiert nicht ohne Steam. Stand jetzt, ne? Weil einfach auf Steam verkaufen sie ihre DLCs, auf Steam, über Steam vertreiben sie ihre Spiele, über Steam haben sie auch ihre kleinen eigenen Abo-Angebote für Europa Universalis und Crusader Kings. Also stell dir das mal vor.
Es gibt Geschäftsmodelle, da gibt's Schulungen, Bücher, die nur erklären, wie die Wishlist-Logik-Algorithmen von Steam dazu führt, dass du erfolgreicher wirst. Also es gibt ja ganze Industrien um Steam-Funktionalitäten.
Ja. Der Steam-Podcast soon. Bald hier. Das soll es an der Stelle gewesen sein von Microsoft. Das war eine mega spannende Diskussion einfach. Ich hätte erst gedacht, so, wir reden ein bisschen über Regulierungsbehörden und warum das so eine Schlammschlacht ist. Aber das sind so viele, so spannende und wichtige Aspekte, finde ich. Klasse. Vielen, vielen Dank, Human. Hat großen Spaß gemacht.
Sehr gerne und gleichfalls.
Und vielen Dank natürlich auch wieder an alle, die uns auch diesmal zugehört haben. Macht's gut und bis zum Steam-Podcast. Ich hab da Bock drauf. Ich glaube, das ist eine gute Idee.
Ich auch. Also, adios. Ciao.
Tschüss.